Cinematic Smash Sisters.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers oder vielleicht auch nicht, da werden wir heute noch ein bisschen mehr zu hören. Mein Name ist Rebecca Görmann, aber als fleißige Hörerin dieser Sendung kennt ihr mich natürlich eher als Becky. Die Cinematic Smash Brothers, das ist das Film-Debattier-Gameshow-Format in der deutschen Podcast-Landschaft. Solltet ihr heute das erste Mal dabei sein oder solltet ihr euch nicht mehr so gut erinnern, sei ich hier nochmal ganz kurz das Konzept erklärt. Drei cinephile KandidatInnen debattieren in 5 Runden über die richtige Antwort auf 5 Fragen, die irgendwas mit Film zu tun haben. Und diese Fragen kennen sie schon vorher und können sich darauf vorbereiten. Dabei zählt nie, wer die kreativste oder schönste oder tollste Antwort gibt, sondern einzig und allein die Argumente. Zumindest ist das das Ziel des Ganzen. Nach jeder Runde wird ein Punkt verteilt von mir als Schiedsrichterin und am Ende kommen 2 ins Finale, aber das erklären wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Ich war ja bisher schon öfter als Kandidatin hier in dieser schönen Sendung dabei, habe aber heute meine cineastischen Boxhandschuhe zu Hause gelassen und die gegen den Moderationsstuhl eingetauscht. Und so sitze ich hier heute mit 3 fulminanten Gästinnen. Wieder in Berlin. Ich bin zwar aus Potsdam, aber wir haben uns hier in Berlin bei Anne zusammengefunden. Und nachdem die letzte Ausgabe ja in München aufgenommen wurde. Grüße dahin. Ja, Gästinnen werdet ihr jetzt denken, was ist denn da los? Wir haben heute ein kleines Spezial vor, und zwar anlässlich des Filmstarts von dem Film, für den das erste Mal seit 8 Jahren wieder eine Frau für den Regie-Oscar nominiert war. Aber dazu später mehr, da werden wir in einer Fragerunde noch drauf kommen. Jedenfalls feiern wir heute zu diesem Anlass eine kleine Premiere. Und zwar haben wir nach 1,5 Jahren mit der Show es geschafft, dass wir heute die erste Cinematic Smash Brothers Episode mit ausschließlich weiblichen Kandidatinnen haben. Und natürlich, wie ihr hört, zusätzlich noch eine Moderatorin. Was wollen wir mehr? Da haben wir uns nicht lumpen lassen und das Ganze auch noch, wie ihr im Intro schon gehört habt, subversiv in Cinematic Smash Sisters umbenannt. Und genau dieses Cinematic Smash Sisters stellen sich euch jetzt mal kurz vor, die hier heute mit mir sitzen. Am gelben Mikrofon sitzt Anne-Kathrin Kiewit. Hi Anne.
Hallo. Yay! Nochmal kurz zu den Sisters. Das finde ich mega cool, dass wir das geschafft haben. Genau, hallo, ich bin Anne. Ja, ihr kennt mich bestimmt, wenn ihr die Cinematic Smash Brothers / Sisters verfolgt, auch schon aus diversen Episoden da aus dem letzten Jahr. Da habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Ansonsten, ja, dürftet ihr mich vielleicht auch manchmal bei den Serienjunkies, serienjunkies.de hören und sehen, beziehungsweise hinter der Kamera werkeln hören, weil ich da auch manchmal nicht meine Klappe halten kann und trotzdem meinen Senf dazugeben muss. Genau, ja, das mache ich sonst so. Und ja, ansonsten bin ich auch in diesem Internet, wie ihr auch alle. Twitter.
Ja. Sehr schön. Und am orangenen Mikrofon sitzt Marie-Louise Sieweck. Luise, erzähl was über dich.
Ja, ich habe hier das orangene Gewinnermikrofon. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig.
Das denkt auch nur sie.
Das weiß ich. Und ja, ich freue mich auch hier in dieser wunderschönen Runde zu sein, freue mich auch schon auf die Fragen, die gleich kommen, und man kennt mich ja aus dem Internet oder dem Biergarten um die Ecke und ja, von daher später mehr.
Und am roten Mikrofon, last but not least, sitzt die Lara.
Hallo, ihr kennt mich vielleicht von polygamia.de, das ist so ein Kultur-Podcast und Blog, für das ich schreibe und podcaste, oder vielleicht von den Feminist Geeks, da bin ich auch dabei. Ja, das sind so die Sachen, aber auch ich bin vor allem viel auf Twitter unterwegs.
Genau. Alias dieses Internet.
Twitter.
Kannte ich übrigens bis vor 3 Jahren noch gar nicht. Und ich
Twitter
bin da so langsam
kanntest du bis vor 3 Jahren noch nicht.
Jetzt bin ich süchtig.
Der Wahnsinn.
Ja. Aber Instagram ist der neue heiße Scheiß.
Ich bin jetzt auch nicht mehr nur zu finden auf Twitter, sondern auch auf Instagram. Das ist der neue heiße Scheiß, ja. Sorry.
Alles gut. Ja, sehr schön, dass ihr heute hier dabei seid bei unserem All-Women-Special. Auch wenn es natürlich eigentlich kein Spezial sein sollte. Wir feiern ja auch kein All-Male-Special in all den Folgen, in denen nur männliche Kandidaten hier am Start sind. Aber aktuell freuen wir uns einfach, dass das hier heute mal geklappt hat. Und falls ihr mal als Kandidatin dabei sein wollt, liebe Hörerinnen, egal in welcher Stadt unseres kleinen Franchises, dann meldet euch doch gerne bei uns. Noch ein paar ganz kurze Hinweise in eigener Sache, bevor wir loslegen. Irgendjemand von euch da draußen hat uns für den Grimme Online Award vorgeschlagen. Und das ist echt total toll. Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dass euch das Format so gut gefällt, dass ihr uns sogar für Preise vorschlagt. Also vielen Dank dafür, das ist eine großartige Unterstützung. Falls ihr uns noch irgendwie anders unterstützen wollt, zum Beispiel finanziell, dann habt ihr die Möglichkeit, das über Patreon zu tun. Dann bekommt ihr unsere Folgen auch immer schon exklusiv am Freitag statt erst am Montag zu hören. Und falls ihr mal eine Frage zu dieser Sendung beisteuern wollt, über die die fulminanten KandidatInnen dann debattieren sollen, könnt ihr das ganz leicht über unser schickes Frage-Einreich-Tool unter cinematicsmashbros.de/submit machen. Ansonsten steht das auch alles nochmal in den Shownotes, damit ihr das auch findet. Und damit ist jetzt, würde ich sagen, Schluss mit dem Vorgeplänkel und wir gehen hin zu den Fragen, um die es in dieser Sendung gehen soll.
Round one. Hi.
Ja, ich habe es vorhin ja bereits angedeutet. Wir wollen heute starten mit einer Referenz auf den Film Lady Bird von Greta Gerwig, für den sie eine Oscar-Nominierung als beste Regisseurin bekommen hat. Am 5.4. ist es nun endlich soweit, dass er in den deutschen Kinos gestartet ist. Und im Film durchlebt die junge, ziemlich willensstarke Christine, die sich aber nur Lady Bird nennt. Sie durchlebt ihr letztes Schuljahr an einer katholischen Highschool mit allen Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt, und sehnt sich danach, aus ihrer kleinen Heimatstadt zum Studieren an die Ostküste zu gehen. Und in Anlehnung an diesen Film möchte ich jetzt von euch wissen, welcher ist der beste Coming-of-Age-Film mit einer Protagonistin? Anne, du darfst anfangen.
Goddammit! ja, erstmal gar nicht so leicht. Übrigens, wer hätte das gedacht? genau. Ja, ich habe mich für den Film Precious entschieden. Genau, warum habe ich mich, kennt ihr den alle wahrscheinlich schon, toller Film. Warum habe ich mich für diesen Film entschieden? Erstmal natürlich, es sind mir tatsächlich nicht so viele eingefallen. Precious ist aber da doch hängen geblieben. Es geht in dem Film um ein schwarzes, fettes, 16-jähriges Mädchen, das in Harlem aufwächst und dort, wie kann man es anders sagen, ziemlich beschissenes Kackleben führt, wurde von ihrem Vater vergewaltigt, wurde zwei Kinder tatsächlich aus dieser Vergewaltigung hervorgegangen sind, auch von der Mutter misshandelt wird, sich aber doch tatsächlich schafft, aus diesem furchtbaren, schrecklichen Milieu, anders kann man es nicht sagen, zu emanzipieren und genau über eine spezielle Schule genau für Mädchen, die quasi es schwer haben und trotzdem einen Schulabschluss machen wollen, zurück ins Leben zu finden, auch mit einer total tollen Rollenvorbildperson, ihre Lehrerin, Mrs. Blue heißt sie, glaube ich, Miss Blue, genau, und dadurch zurück ins Leben findet. Und ich finde einfach, dass einfach sehr schön dieses Coming-of-Age-Thema des Erwachsenwerdens genau anhand einer Figur gezeigt wurde, die meiner Meinung nach total unterrepräsentiert ist. Ich meine, schwarz, fett Mädchen in einem nicht schönen Umfeld, Harlem. Genau, das sieht man einfach nicht so oft, und aber trotzdem das Ganze sehr positiv doch endet. Und wir sehen eine junge Frau hervortreten aus diesem Film, die erwachsen wird und ihr Leben auch mit den zwei Kindern gut auf die Reihe kriegt und sich selbst emanzipiert und selbstbewusst aus dem Film rausgeht. Ich mit vielen Tränen. Jedes Mal wieder. Ich habe ihn gestern noch angeschaut.
Vielen Dank. Luise?
Ja, ich habe mich für Juno entschieden. Und der Film heißt Juno. Es dreht sich im gesamten Film um Juno. Und ja, es geht halt um eine ungewollte Schwangerschaft. Und es werden halt sehr schön die Beziehungen zur Stiefmutter, zum Vater des Kindes, zu den Adoptiveltern und zur besten Freundin beleuchtet. Und Juno macht in dem Film einen ganz großen Lernprozess durch. Denn am Anfang ist sie schon die recht coole, abgeklärte und sieht das alles ganz locker. Aber gegen Ende wirkt sie dann halt doch sehr verunsichert und hat halt auch Angst vor der ganzen Sache. Und ja, und meiner Meinung nach wird sie halt durch diese Schwangerschaft erwachsen. Und das ist halt dieser Coming-of-Age-Effekt für mich, dass sie halt durch verschiedene Phasen geht. Und der Film richtet sich halt auch an ein junges Publikum, aber halt auch an ein erwachsenes Publikum. Und das ist das, was für mich Coming-of-Age ausmacht, dass man halt eine Veränderung in der Figur sieht und ja, alles Weitere später.
Oh oh.
Oder auch nicht.
Alles klar. Und Lara?
Ich habe mich tatsächlich auch für einen Ellen Page-Film entschieden, der nicht ganz so bekannt ist wahrscheinlich wie Juno, der heißt Mouth to Mouth. Und da geht es ähnlich wie bei Lady Bird eher um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Nur ist es ein ganzes Stück krasser, weil die Tochter ist halt sehr, also die ist wirklich extrem rebellisch und reist mehr oder weniger von zu Hause aus und schließt sich dann so in einer Art, am Anfang denkt man, sind so Aussteiger, so Selbstversorger, die sich irgendwie zusammentun und so ein freies, gutes Leben führen, und dann wird das aber doch eher so, dass man merkt, okay, das ist eher so eine komische spirituelle Sekte. Und irgendwann kommt die Mutter dann auch dazu, will die Tochter eigentlich zurückholen und hat aber dann dann passiert halt das eher so, dass die Mutter von dieser Sekte noch viel mehr eingenommen wird als die Tochter, und die Tochter findet das überhaupt nicht super. Und diese Reibungen zwischen Mutter und Tochter, die fand ich in dem Film extrem gut dargestellt, und das ist halt das, was Frauen im Coming of Age meiner Meinung nach schon am stärksten haben, diese Reibungen mit der Mutter eher. Und da werden viele soziale Themen und viele Themen in diesem Veränderungsprozess von Mädchen zu erwachsener Frau dargestellt. Teilweise sehr, sehr krass, teilweise aber auch sehr angenehm. Und das Ganze halt mal in einem völlig anderen Setting, als man es gewohnt ist. Und nicht so ganz krass übertrieben, dass man sagt, okay, das ist jetzt so abstrakt oder so übertrieben, das ist mir nicht realistisch genug. Also der Film könnte halt wirklich so passieren. Und ein weiterer Bonus ist, dass er eben nicht typisch amerikanisch oder westlich in dem Sinne spielt, sondern eben eher ein europäisches Feeling hat, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen ein allgemeineres Ding gibt.
Okay, dann bitte.
Bitte, Anne. gut, geht das jetzt hier reihum. Schöne Filme erstmal. Ich mag Ellen Page auch. Ich finde es erstmal spannend, dass doch irgendwie, sehr okay ist, ich meine, das Genre natürlich gibt das her, aber dass doch gerade, wenn es Frauen oder Mädchen als Protagonistinnen dargestellt werden sollen, dass doch gleiche Themen sind. Genau, bei Juno finde ich ist auch ein super Film, was mir da so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich finde, also ich muss es andersrum argumentieren, warum ich denke, dass Precious die bessere Protagonistin in einem Coming-of-Age-Film ist, ist einfach, denke ich, dass sie allein als Grundfigur schon mal eine andere Seite von Mädchen, jungen Frauen repräsentiert. Ich habe mich auch ganz bewusst für eine Protagonistin entschieden, die nicht weiß und aus einer Vorstadt kommt. Das haben wir leider auch zu Genüge. Und ich finde einfach, was ich bei Precious auch super finde, ist, dass sie nicht durch diese Schwangerschaften, die sie hat, erwachsen wird, sondern tatsächlich aus ihrer eigenen Person raus, über diese Schicksale heraus, tatsächlich über so ein ganz kleines, ein ganz kleiner Punkt, nämlich dadurch, dass sie richtig lesen lernt und ihren IQ-Test sich verbessert, sie einen Schulabschluss machen wird, sich daraus selber aus ihrer Umgebung emanzipiert. Ich denke, das ist für mich das, was irgendwie das Ganze so ein bisschen stärker macht, diesen Erwachsenwerde-Moment.
Ja, was mich an Precious so ein bisschen stört, sind halt, dass diese Schicksalsschläge so overload-mäßig da sind. Also sie kommt aus der Unterschicht, sie kann nicht lesen, sie wird von ihrer Mutter über häusliche Gewalt ständig drangsaliert, heftiges Trauma, zusätzlich auch noch von ihrem Vater vergewaltigt, kriegt von ihm zwei Kinder, und das ist einfach, das finde ich halt einfach zu viel, vor allem zu viel Negatives. Klar, es ist dann ganz nett, wie der Film versucht, das so ein bisschen rauszulösen und dem Ganzen Hoffnung zu geben, aber ich finde, gerade als Person of Color wäre es vielleicht, also ich kann natürlich nicht aus einer Perspektive von Person of Color sprechen, aber ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn das halt nicht so ein krasser Negativschicksalsschlag war, sondern halbwegs normal. Schon natürlich mit Herausforderungen, aber mir war das einfach dann irgendwie zu viel in eine Person, in eine Story. Also da hätte man auch drei Filme draus machen können. Und was mir auch ein bisschen so gegen den Strich gegangen ist, dass dieser Wert auf Bildung und so ein bisschen zu viel war. Also als ob Bildung dieses hohe Gut wäre, ohne dass man in der Gesellschaft nichts erreichen könnte, fand ich auch so ein bisschen schwierig bei dem Film. Deswegen, vor allem aber war mir das halt einfach zu viel Negatives. Und dann diese kleinen Hoffnungssachen waren dann zu wenig für mich.
Ab, Luise, möchtest du jemanden von uns mehr schon vorher?
Ja, ich würde in die Kerbe einschlagen von Precious, weil für mich ist es halt auch viel zu viel Drama, weil ich möchte mich bei einem Coming-of-Age-Film, klar, es sind schwierige Themen, aber ich möchte mich auch irgendwo wohlfühlen, ich möchte auch irgendwo abgeholt werden und mich in die eigene Kindheit, die ja schon ein bisschen her ist, zurückerinnern und da vielleicht auch irgendwelche Parallelen ziehen. Und bei Precious ist es eigentlich nur die ganze Zeit, ich schaue mit dem Holzhammer drauf und alles ist furchtbar und alles ist schlimm. Und das ist kein Feel-Good-Movie, also ein Coming-of-Age-Film muss um Gottes Willen kein Feel-Good-Movie sein, aber das ist mir auch einfach viel zu viel. Das ist mir viel zu, ja, zu düster, zu traurig. Also das ist ohne Frage ein ganz toller Film. Aber ja, die Protagonistin im Coming-of-Age-Film, und darum geht's ja letzten Endes, welche die beste ist, sehe ich da nicht, weil ich da die Identifikation halt komplett vermisse.
Ja.
Ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass es super viele harte, krasse Schicksalsschläge sind, die alle in einer Person münden, auf jeden Fall. Warum ich sie trotzdem ausgewählt habe, ist tatsächlich, dass einfach dieses quasi aus dem Kindsein oder aus dem quasi passiven, passiven, nicht selbstbestimmten Wesen rauszukommen zu einer erwachsenen, selbstbestimmten Person, nicht eben diese Schicksalsschläge sind im Endeffekt. Das finde ich da ganz toll dran. Das ist halt dass sie es tatsächlich und auch das Positive dran, dass sie es schafft. Und ja, Bildung wird, also meiner Meinung nach, auch nicht überbewertet dargestellt. Ich finde tatsächlich sogar, dass es wie so ein netter, chilliger, ja, Lesekreis, so hätte ich mir Schule auch vorgestellt, mit irgendwie Tagebuchschreiben und sonst irgendwas, finde ich klasse, ist tatsächlich, finde ich ganz schön, dass sie da einfach einen anderen Weg genommen haben, für diese Figur, sich quasi zu emanzipieren und erwachsen zu werden. Und da muss ich schon sagen, dass ich da ein positives Gefühl habe. Klar, kann aber natürlich nicht wegreden, dass es auf jeden Fall super krass ist und auch, ja, schon sehr gestapelt in einer Figur, muss ich leider auch sagen.
Ich finde halt, dass zum Beispiel Juno genau das andere Problem, also das andere Extrem für mich, das ist mir viel zu lighthearted, das ist viel zu einfach, das ist nämlich ein Feel-Good-Movie, also der hat eigentlich keine wirkliche fiese Szene, also die Szenen, die da so ein bisschen traurig inszeniert werden, sind eigentlich nie, du hast nie das Gefühl, oh, jetzt wird's aber richtig dark. Der Film nimmt das Ganze sehr, sehr leicht und ich finde es fast zu leicht, gerade das Thema Schwangerschaft, das ist ja in den Vereinigten Staaten, wo der Film ja auch herkommt, schon mit Teenie-Schwangerschaften ein ernstes Thema und das wird mir ein bisschen zu leicht drangenommen. Ach ja, dann gebe ich es halt zur Adoption frei und irgendwie funktioniert das schon. Das, finde ich, macht Juno dann halt so ein bisschen zu, macht sich zu einfach. Und das zweite Thema, was ich da so ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Eltern da so abgeschottet sind, dass sie das so für sich, also es wird zumindest nicht gezeigt, sie hat eine wirkliche Konversation mit den Eltern, wo die Eltern denken, sie hat irgendwie, ich glaube, Drogen genommen oder sonst irgendwas und dann sagt sie, nee, sie ist schwanger und danach hat man kaum noch mal so wirklich, du hast noch ein, zwei kurze, schöne Szenen natürlich über Beziehungen, aber über die Schwangerschaft wird irgendwie kaum noch geredet. Und dass das ausgeblendet wird und die Probleme, die Schwangerschaft da mit sich bringt, fand ich ein bisschen zu einfach. Also ihr habt beide so die krassen Extreme genommen und ich finde
lass
halt...
Lass uns zusammen die perfekte genau. Protagonistin bilden.
Und das pitchen wir dann beim nächsten Mal.
Und da kommt mein Film ins Spiel, der macht nämlich beides zusammen, der ist, auf der einen Seite hat der schöne, leichte Momente, aber der hat auch echt harte Momente und macht halt dieses Rebellieren auch nochmal, was wir eben, weil wie schon angesprochen wurde, die Identifikation hatte ich halt weder mit Juno noch mit Precious, aber bei Mouth to Mouth hatte ich schon das Gefühl, gerade dieses von zu Hause ausreißen und in ein anderes Land und dann trampt man rum, als junge Person nimmt man die Sachen ja auch noch alle viel leichter und alles geht irgendwie schon und so und du hast dieses Gemeinschaftsgefühl in dieser Sekte und dann kippt es am Ende so, das finde ich, da habe ich mich viel besser mit identifizieren können als mit den anderen beiden Figuren.
Also ich finde bei Juno gerade die Gespräche, die sie mit ihren Eltern führt, und das sind halt auch wichtige Gespräche, gerade das mit ihrem Vater übers Glücklichsein, dass das halt schon was ist, was mir auch was gibt, wo ich denke, ja, das ist wichtige Gespräche halt mit den Eltern und halt auch die Beziehung zu den Eltern, finde ich, jetzt kommt gar nicht so kurz. Und sie hat ja auch während des Films mit Mark, der Adoptivvater, der es werden sollte, ja auch so eine Beziehungsebene, wo sie dann halt so, eher so eine freundschaftliche Basis, weil sie gucken Horrorfilme, hören zusammen Musik und weil sie sich halt immer noch dahin flüchtet, aber letzten Endes finde ich, dass sie da halt schon wichtige Themen hat und daraus halt auch wächst und sich entwickelt. Und das finde ich halt auch wichtig, dass halt diese Persönlichkeit Juno halt wirklich am Anfang frech und mit ihren tollen Witzen und alles wirklich so abhakt, aber am Ende nimmt sie die Schwangerschaft halt schon ernst und ganz zum Schluss hat sie halt auch große Angst davor und da sind halt auch wieder die Eltern für sie da. Dann kommt halt noch die Geschichte mit ihrem Freund, weil sie ist 16 und na klar, da gibt's halt auch Beziehungen, Liebe, und das sollte halt auch da nicht zu kurz kommen. Es sollte halt auch nicht so viel Drama sein und das halt, was man halt wirklich durchlebt. Und so eine ungewollte Schwangerschaft kann halt auch schon mal passieren. Und vielleicht hatte irgendjemand jemanden auf der Schule und kannte das. Und das Drehbuch hatte sich ja auch, ich meine, die Autorin, die kannte ja auch jemanden und hatte das dann daran adaptiert. Und von daher finde ich es gar nicht so unrealistisch und finde halt auch, dass es ja immer noch die beste Protagonistin in einem Coming-of-Age-Film ist. Weil halt Ellen Page das halt auch fantastisch spielt. Es ist fantastisch geschrieben, mit so viel Liebe und enormer Kraft und Leidenschaft. Und da hat sie vielleicht bei deinem Film, der ja ein bisschen früher stattgefunden hat, sich schon ein bisschen Inspiration geholt. Aber bei meinem hat sie das dann komplett dann ausgelebt. Und ja.
Ich sehe keinen Widerspruch mehr. Ja, versuchen wir das mal zusammenzufassen. Also wir hatten bei Anne Precious, bei dem an Coming-of-Age-Aspekten vor allem Emanzipation aus dem Milieu, aus dem sie kommt, eine Rolle spielte, die Schule als Sozialisationsort und als Ort, der sie da rausholt, dass es Rollenvorbilder gibt, an denen sie sich entlanghangelt und dass es bewusst mal eine andere Seite ist, mit der sich vielleicht andere Leute identifizieren können, die einen Coming-of-Age-Film gucken, als wir weiße Deutsche, die hier so in unseren wohlbehüteten Haushalten aufwachsen.
Berliner Hinterhaus.
Bei Luise hatten wir Juno, die vor allem durch Beziehungen sich auszeichnet in dem Film. Die Beziehungen zu ihren Eltern, zu ihrem Freund, zu den Adoptiveltern des Kindes aufbaut und verändert im Laufe der Zeit. Und bei dem vor allem klar wird, dass es bei Coming of Age auch immer um Phasen geht, und dass man so von einer Phase in eine andere Phase kommt und die Figur auch wirklich eine Wandlung durchläuft. Also dass Juno am Anfang noch ein bisschen sprunghaft ist und sich dann zum Ende hin zu einer bisschen ernsthafteren jungen Frau entwickelt. Und bei Lara hatten wir Mouth to Mouth, wo es darum geht, dass Mutter- und Tochterbeziehung eine ganz große Rolle spielt in Bezug auf Coming of Age und die Reibungen, die zwischen den beiden stattfinden, erst zu Hause und dann später im Rahmen dieser Sekte, in die die beiden sich geflüchtet haben und die nicht typisch amerikanisch ist und deshalb vielleicht ein paar mehr Identifikationspunkte auch mitbringt. Ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, die Diskussion hat sich ziemlich schnell hier verlagert. Also Anne hat ganz schön viel Gegenwind gekriegt für Precious, dass es sehr viele Schicksalsschläge sind, sehr viel Overlord, sehr viel für eine Person. Und dass es vielleicht deshalb nicht unbedingt der beste Coming-of-Age-Film ist, weil noch so viele andere Dinge eine Rolle spielen. Du hast es ziemlich gut nochmal erwidert.
Entschuldigung. Auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung,
habe ich gesagt. Unbedingt. Ja. Auf jeden Fall hast du es auch noch mal ganz gut erwidert, würde ich sagen, damit, dass es aus ihrer Person heraus und nicht nur aus den Schicksalsschlägen kam. Aber die Gegenargumente waren für mich da doch ziemlich stark. Und so war es ein bisschen zwischen Juno und Mouth to Mouth. Und ich finde, Luise hat es am Ende noch mal so auf den Punkt gebracht, dass bei Juno tatsächlich vielleicht noch mal eine Fortentwicklung von Mouth to Mouth stattgefunden hat, was diesen Coming-of-Age-Aspekt anbetrifft. Und genau, Lara, ich habe bei dir viel über den Film gehört, aber nicht so viel darüber, was ihn zu dem perfekten Coming-of-Age-Film macht. Und deshalb geht der Punkt für mich an Luise. Und Lara, wollen wir noch den mitteilen, dass du auch eigentlich...
Ich hatte eigentlich gedacht. Deswegen war es aber jetzt echt schwer für mich, zu gegenargumentieren, aber...
Juno wäre, glaube ich, meine dritte Option gewesen.
Ja, aber, ja. Juno ist schon echt, kann man...
Weil Ellen Page macht tatsächlich viele...
Ja.
Wie schön du das zusammenfasst, Becky.
Das ist
so selber so gut ausdrücken kannst.
Ja. Lustig ist auch, Luise und ich waren ja zusammen in der Pressevorführung von Lady Bird und wir haben beide hinterher gesagt, wir hatten all the Juno Fields. Ich dachte mir schon, dass dieser Film von dir kommen würde.
Ja, darum musste ich mich auch beeilen bei den Antworten.
Ja.
Meine erste Assoziation war tatsächlich, Blau ist eine warme Farbe.
Ah, ja. Da habe ich auch schon
mal nachgedacht. Und dann habe ich überlegt, okay, das ist ja zwar gut, aber auch das hätte auch wieder die ganzen Negativ-Vibes und die 4-Stunden-Film. Aber die schönen Sex-Szenen und
egal. Auch ein sehr empfehlenswerter Film.
Ja.
Ja. Ja, dann.
Die gibt's gratis dazu. Die
Shownotes werden lang.
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
Round 2.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Netflix hat ja auf seiner Startseite immer so Bereiche, in denen einem Filme und Serien aus einem bestimmten Genre oder so vorgeschlagen werden, berechnet nach einem Algorithmus zum eigenen Sehverhalten. Und bei mir steht da in letzter Zeit immer Filme und Serien mit starken Frauen. Und im ersten Moment fand ich das gut und dachte, hey Netflix, so langsam kennst du mich. Und dann fiel mir aber auf, wie sehr es mich eigentlich auch nervt, dass der Anspruch an gute Frauencharaktere in Filmen immer ist, dass sie starke Frauen sein müssen. Oder habt ihr schon mal einen Film gesehen, der irgendwie damit beworben wurde, hier haben wir endlich mal einen starken Mann, der beteiligt ist? Ich nicht.
The Rock.
Und jedenfalls habe ich mir jetzt in Anlehnung an diese Gedankenkette folgende Frage überlegt, über die ihr jetzt debattieren dürft. Welche ist die beste weibliche Filmfigur, die nicht stark sein muss? Und Luise beginnt.
Ja, ich habe mir einen Klassiker rausgesucht, wenn man es schon so nennen kann, Titanic, und da Rose the Bit You Cater. Ich glaube, jeder kennt sie und auch die ganze Geschichte drumherum. Also sie ist 17 Jahre alt, kommt aus einem guten Haus, sie betritt die RMS Titanic, um mit ihrer Mutter und ihrem verlobten Cal nach Philadelphia zu reisen, um dort zu heiraten. Rose ist, meiner Meinung nach, eine konsequente, entschlossene junge Frau, die Kontrolle über ihr eigenes Leben übernimmt im Laufe des Films. Sie beeinflusst die Handlung direkt. Und sie entwickelt sich während dieser Geschichte und unterwandert halt auch Geschlechterstereotypen. Und sie muss vieles sein, aber nicht stark dafür. Sie muss einfach nur sie selbst sein.
Vielen Dank, Lara.
Meine Figur ist Olive aus Little Miss Sunshine. der ist nicht nur einfach an sich schon ein sehr, sehr schöner Film, aber auch Olive ist super, weil Olive ist ein kleines Mädchen und in dem Film geht es ja darum, dass sie mit der gesamten Familie in so einem VW-Bus quer durch die Staaten fährt, zu einem kleinen Schönheitskönigin-Wettbewerb quasi, Talentshow, was auch immer. Und das Tolle daran ist halt, dass sie wirklich die ganze Zeit einfach so ist, wie sie ist. Also sie muss sich nicht verbiegen, sie muss jetzt nicht irgendwie emotional irgendwelche Arbeit leisten, sie muss sich nicht durchbeißen durch irgendwelche harten Trainings, und am Ende die Show auf der Bühne, das ist einfach wunderbar, wie sie da steht. Ich versuche es so spoilerfrei wie möglich jetzt zu sagen, aber sie hat eine Tanzperformance zu Super Freak, also dieses das ist dieses Sample, was man sonst zu Can't Touch das immer hört.
Wir können es nicht singen.
Nee. Aber das ist einfach so, das ist auch so schön, es zerstört oder unterläuft dieses Schönheitskönigin-Ding so ohne Probleme, ohne dass sie sich verbiegen muss oder irgendwie einen auf starke Frau macht, sondern sie macht das, worauf sie Bock hat. Und es gibt kurz vorher einfach so eine super Szene dazu, wie sie im Backstage-Bereich sitzt und ihr Vater und ihr Bruder wollen eigentlich, dass sie es nicht macht, weil sie Angst haben, dass sie auf der Bühne ausgebuht wird. Und die Mutter geht dann hin und sagt, es ist keine Schande, wenn du jetzt sagst, nee. Und sie sagt gar nichts, sie setzt sich nur ihre Brille auf, setzt sich den Zylinder auf und geht. Und das ist so ein geiler Move, ohne dass man jetzt sagen muss, die ist stark oder sonst irgendwas. In so einem kleinen Mädchen mit so wenigen Elementen einfach nur wunderbar und ein tolles Vorbild für alle.
Vielen Dank. Und Anne?
Ja, was wäre eine Cinematic Smash Sister Ausgabe ohne Anne und eins ihrer Lieblingsfranchises? ich habe mich für Hermine Granger entschieden. Mhm. Und zwar habe ich erstmal tolle Frage, Becky. Ich musste lange drüber nachdenken, was bedeutet stark? Und ich habe für mich stark tatsächlich so definiert, also stark im Sinne von starke Frauen müssen in männlich assoziierte Rollen schlüpfen, einen Männerpart übernehmen oder so sein wie Männer. Platt ausgedrückt. Genau, deswegen habe ich mich für Hermine entschieden, die tatsächlich einfach, ja, auch nur Hermine ist. Sie ist eine schlaue, clevere, auch nervige, gewitzte, mutige, draufgängerische Hexenschülerin, die zwar durchaus natürlich in dem ganzen Plot und ihren Abenteuern mit Harry und Ron stark sein muss, aber sie muss nicht stark sein, um für sich quasi eine Position in dieser Welt zu finden, als Frau, als junges Mädchen, sondern sie ist stark für ihre Freunde, die sie natürlich aus manchen brenzlichen Situationen rausholen muss, denen sie auch Liebe und Freundschaft gibt. Mir war es vor allem wichtig, eine Figur zu wählen, die einfach, ja, Mädchen, Frau, Person sein darf und dazu nicht in, ja, quasi das andere Geschlecht, das starke männliche Geschlecht schlüpfen muss. Deswegen habe ich mich für Hermine entschieden. Und weil ich sie sehr mag.
Dann bitte.
Ja, also so sehr ich Olive mag, aber du hast gesagt, Olive ist ein Vorbild. Olive ist wie alt? 6, 7, 8? Sie ist halt ein Kind. Sie ist halt wirklich noch klein und unbekümmert. Und so unbekümmert, wie sie halt dann auch ist, so tritt sie halt auch auf. Klar muss sie da nicht irgendwie stark sein. Wahrscheinlich hat sie das noch nie in irgendeiner Assoziation zu dem Zeitpunkt auch gehört, dass Frauen, dass von denen irgendwas verlangt wird. Aber ich finde halt dann, ja, bei so einem unbekümmerten Kind dann die Message, dass die nicht stark sein muss, gut, dann hätte ich mir auch irgendeine andere Jungdarstellerin, die irgendwie 10 ist, aussuchen können, finde ich schwierig.
Naja, aber es geht ja genau in dem, in welchem Kontext. Und das ist ja dieses Schönheitskönig-Ding. Und sie hat ja vorher schon mal, um überhaupt zu diesem anderen, zu dem Hauptbewerber zugelassen, musste sie ja woanders schon Zweite werden, um danach zu rutschen. Da hat sie alles schon mitbekommen, was die Gesellschaft für Ansprüche an Frauen hat. Du musst schön sein, du musst das machen, was dir gesagt wird, du musst das betonen, was du irgendwie vielleicht körperlich drauf hast oder so. Und das hat sie dann einfach, ich meine, sie hat sich das ja ausgedacht, diese Tanznummer am Ende. Das kommt alles von ihr. Und ich finde, daran kann man sich, ja, nicht alles, okay. Aber sie, ich meine, diese, du sagst, okay, sie ist noch so jung. Also sie hat, finde ich, schon, man merkt schon, glaube ich, so ein bisschen, auch wenn es halt nicht so explizit ausgedrückt wird, was ich halt auch ganz gut finde, dass sie weiß ungefähr, was von ihr erwartet wird. Sie sieht es ja bei den Konkurrentinnen. Und diese Unbekümmertheit hat, das ist genau das, was uns erwachsenen Frauen vielleicht auch fehlt. Dieses Scheiß drauf. Es interessiert mich nicht, was die Männer von mir denken, was die Gesellschaft von mir denkt. Ich ziehe mein Ding durch. Und deswegen ist sie halt ein Vorbild.
Ja, schön gesagt. Ich würde trotzdem tatsächlich, was Olive und also die Little Miss Sunshine, toller Film übrigens, auch tatsächlich in die Kerbe von Luise schlagen. Für mich ist Olive auch also ein junges Mädchen, ein Kind. Ich finde, du hast durchaus recht damit, dass sie trotzdem auch aus diesem Schönheitskönigin-Ding ihr eigenes Ding macht tatsächlich. Ich finde aber, was sie vielleicht nicht... ja, was sie eben doch mehr zum Kind macht, zum auch passiven, ja, zu einem passiven Ensemblemitglied, ist diese ganze Familie, die im Background steht. Hm. Ich muss schon sagen, ich finde, dass tatsächlich der Großvater, auch ihr Emo-Bruder, all diese ganzen lustigen, verqueren, liebevollen Menschen, die da um sie rum sind, sie doch sehr tragen. Deswegen ist sie für mich da auch gar nicht so alleinstehend, auch wenn sie natürlich eine tolle Figur ist. Genau. Bei Rose, ich darf mich gleich doch einen dran setzen. Finde ich interessant tatsächlich, weil natürlich, klar, für die Zeit ist sie bestimmt relativ progressiv gewesen. Ich muss da aber auch ganz klar sagen, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, muss sie tatsächlich, genau das, was ich vorhin sagte, was Hermine nicht muss, sie muss eine Männerrolle wahrnehmen. Mhm. Also sie muss, sie muss sich verhalten wie ein Mann, um wahrgenommen zu werden. Sie muss laut sein am Tisch. Sie wird als auch von ihrer Mutter, ihrer Tante, den Frauen um sie herum rüpelhaft, unweiblich dargestellt. Deswegen sie geht quasi weg von diesem Frausein, oder das wird eher schlecht assoziiert, finde ich, für meine, Und ein großer Anspruch von ihr ist ja tatsächlich auch, also, oder worum es bei ihr geht, finde ich auch dieser Liebesmoment, Liebe zwischen, wie heißt der, Jack und Rose? Mhm. Genau. Und klar entscheidet sie sich im Endeffekt für den Underdog, aber im Endeffekt, ja, finde ich, ja, ist sie da halt, funktioniert sie für mich auch gar nicht so doll allein.
Also ich finde schon, also wie gesagt, das ist ja eine Frau im Jahr 1912. Das sind ja noch ganz andere Voraussetzungen als vielleicht bei euren Filmen. Oder man, ja gut, Harry Potter. Ich meine, und sie ist schon von Anfang an sehr unkonventionell. Sie sammelt Kunst, also Monet und Picasso, und sie liest Freudsche Theorien. Und sie ist den Ganzen halt schon sehr aufgeschlossen. Und sie hält es aber halt in diesem ganzen Mantel, was du ja sagtest, dass sie da halt auch schon immer so leise rebelliert hat, ja auch nicht auf. Sie wählt dann den Freitod, wird dann halt durch ein paar Umstände dann davon abgehalten. Und das ist aber der Moment, wo sie dann halt den Schalter umlegt und sagt, gut, ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach ich sein. Ich möchte mich ausleben. Und und ab dann beginnt sie halt wirklich da komplett auszubrechen und sie wird glücklich. Und ihr Glück hängt aber auch nicht an Jack.
Ah, das wäre jetzt
nein, 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 weil sie wird ja nach, also auch wenn es ihm dann am Ende nimmt, aber sie macht ja trotzdem ihr Ding. Sie geht nicht zurück. Sie hätte ja die Möglichkeit, wieder zurück zu ihrer Familie zu gehen, aber genau das macht sie nicht. Und sie lebt dann halt auch ihre ganzen Hobbys aus, sei es dann dieses Reiten oder was auch immer, noch weiter über die Reling spucken oder irgendwelche andere Sachen. Also sie ist dann einfach sie selbst. Und klar, irgendwann heiratet sie wieder, kriegt einen Haufen Kinder. Aber dafür braucht sie Jack nicht. Er ist vielleicht nur der Antrieb, der sie da halt hochgezogen hat. Aber das macht sie einfach nur, weil es ihre Persönlichkeit ist, weil es sie ist. Und sie bricht halt da komplett aus. Und ist halt schon im Jahr 1912 komplett ohne diese ganzen Stereotypen.
Aber da fangen wir doch schon mal an, dass Rose nicht durch gewisse Umstände nicht den Freitod, nicht den Freitod wählt, sondern das ist Jack tatsächlich. Also sie braucht im Endeffekt, dass dieses ganze, das Bild ist halt, du brauchst diesen tollen Mann, diesen Underdog, der irgendwie anders ist und ganz cool, lässig in der dritten Klasse mitreist. Mhm. Brauchst du halt, damit dieses irgendwie arrogante, total verwöhnte Mädchen quasi checkt, okay, gut, vielleicht gibt es doch noch mehr im Leben, vielleicht möchte ich doch noch was anderes. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie, ich glaube halt, was der Film will, ist halt diese super krasse, tragische Liebe zeigen und da ist ein Boot, Jack, und dann kommt da kein Boot und auf der Tür wäre auf jeden Fall Platz gewesen genau. Für beide, aber sie schaffen es nicht. Also ich weiß nicht, ich finde, mir ist das, sie ist mir da zu sehr diese tragische Frau, die halt ihren Mann verloren hat und dann ihn in seinem Herzen für immer lieben wird, was uns auch das Ende zeigt, nämlich die alte Rose, die nämlich dann das Herz des Ozeans zu Jack runterwirft und im Endeffekt geht es die ganze Zeit nur um diesen Typen.
Ja, genau. Also ich finde sie halt auch, sie ist vielleicht jetzt nicht so diese ganz typische, starke Frau, klar, aber sie ist halt trotzdem irgendwie voll die Arschlochfrau auch am Ende und weil, ich meine, sie hätte ihn definitiv auf diesem Ding retten können.
Ja, das zeigt ja, dass sie ihn nicht braucht.
Ja.
Wie groß ist die Liebe?
Ja, und dann trauert sie ihm 84 Jahre hinterher. Ja. Also, finde ich halt schon ein bisschen schwierig, wenn sie ihn nicht bräuchte, warum sie dann hinterher so diese tragische Liebesgeschichte erzählen muss. Und und ich meine, der Film an sich ist halt, also wir haben ja auch nach dem besten Film mit einer starken Frau, einer Frau, die nicht stark sein
sollte. Wir haben die Figur gesucht.
Okay, ja. Gut, okay. Dann ziehe ich das zurück. Aber ich bleib dabei, sie ist nicht die beste Figur, weil sie halt auch sonst nicht besonders cool ist, finde ich.
Second thought.
Ja, und jetzt gehen wir mal zu
Hermione. Ja, na komm mal ran hier jetzt.
Ich finde Hermione furchtbar nervig. Also vor allem die ersten drei Filme, also wir reden ja jetzt nur über das Filmuniversum.
Ja,
und da finde ich sie halt total nervig. Sie ist immer dieses besserwissere Ding und diese stereotype Klassenbeste. Und später ist sie dann auch immer die Stimme der Vernunft, was schon wieder so dieses typische Weibliche ist, worauf sie so ein bisschen reduziert wird. Und das deswegen finde ich ihre Rolle einfach auch nicht so herausragend anders als jetzt bei anderen Filmen. Und ich mag ihre Entwicklung war mir dann auch zu wenig über die Filme hinweg. Also die ist natürlich erwachsener geworden, wie die alle erwachsener sind. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass da so ein krasser Umbruch war. Und irgendwie fühlt sie sich dann auch immer so hin und her gerissen zwischen Ron und Harry. Und mir war sie, ja, aber ich meine, ich hau jetzt auch noch mal einen raus. Ich mag Harry Potter überhaupt nicht.
Das ist überhaupt kein Problem. Wir können trotzdem Freundinnen werden. Aber ich schlag da trotzdem gleich dagegen. Klar, finde ich auch. Ich finde Hermine auf jeden Fall nervig. Nerviges Kind, nerviges Mädchen. Aber warum soll sie nicht nervig sein? Ich meine, wir suchen ja die beste Protagonistin, die nicht stark sein muss. Und ich meine, die kriegt das ganze Ding schon ordentlich auf die Kette. Die nervt zwar, die ist vielleicht eine Streberin, aber auch das ist was. Okay, sie hat nicht viele Freunde. Dafür findet sie dann irgendwann, weil sie halt ihre Gang, Ron und Harry und Hermine, die dann zusammen Abenteuer bestehen müssen. Klar, ist klassisches Abenteuer-Setting. Aber was halt das Coole dran ist, dass sie eben einfach nicht jetzt diejenige ist, die ja, aufgrund davon, weil sie jetzt das Mädchen ist, wie bei, keine Ahnung, nehmen wir ein ganz schlimmes Beispiel, den fünf Freunden die Höhlenwohnung aufräumen muss oder halt ein Junge sein muss. Das ist mein absolutes Gegenbeispiel. Schrecklich. Aber das ist einfach, genau, sie ist halt einfach, als Person ist sie halt so. Und nicht unbedingt, ob sie jetzt ein Mädchen oder ein Junge oder später Mann, Frau, das also ist für mich da tatsächlich nebensächlich. Und ich finde auch tatsächlich, dass sie einen schönen, ich meine, die kriegt, ja, die ist halt badass trotzdem. Ich meine, die haut Lord Voldemort eins um den Zacken und schafft es irgendwie trotzdem, dass diese ganze dunkle, böse, krasse Sache nicht wieder auferlebt wird. Und das finde ich cool. Und ich finde auch nicht, dass sie neben, also diese Ron und Hermine Entscheidungssache sehe ich nicht so. Ich finde das einmal ganz klar eine wirklich freundschaftliche Ebene. Und dann auch ganz interessant finde ich, was ist, wenn dein bester Kumpel plötzlich auch dein Love Interest wird? Was machst du dann? Auch spannend, aber trotzdem auch nicht doof umgesetzt, finde ich. Auch tatsächlich in dem ganzen Film nicht. Ja, Ich mag Harry Potter, wie ihr vielleicht meint. Und ich mag auch die Figur der Hermine. Natürlich mag ich die Buchfigur auch ein bisschen lieber, aber ein bisschen sehr viel lieber. Aber ich liebe Emma Watson, die ist cool.
Aber ganz kurz, muss Hermine nicht letzten Endes dann auch für die Jungs immer stark sein, weil Ron und Harry, die machen halt irgendwelchen Quatsch, die reiten sich in irgendwelche Probleme rein. Und Hermine ist letzten Endes immer die, die den Kahn aus dem Dreck zieht. Hermine muss halt immer für die Jungs da sein und in dem Fall, also die wissen, sie können sich auf sie verlassen. Sie hat dann schon immer irgendeinen neuen Zauberspruch auf Lager und sie wissen ja, Hermine ist halt hier diejenige, die halt alles für uns macht und da müsste sie doch schon, also sie geht ja auch mit diesem Selbstverständnis vielleicht dann da rein, ja, ich bin für die Jungs da, ich bin für die Jungs stark.
Genau, also ich würde auch sagen, das habe ich ja vorhin gesagt, dass sie auf jeden Fall eine starke Person ist, würde ich dir definitiv unterschreiben. Ich finde aber nicht, dass halt, dass sie aus ihrer Person, also meine Definition, ich wiederhole sie nochmal, ist halt stark, dass du quasi männlich agieren musst und ich finde, genau das muss sie nicht. Ich finde auch tatsächlich trotzdem nicht, dass sie besonders weiblich agiert, also dieses, klar, dieses okay, ich sorge für meine Jungs und mache, dass alles toll ist, das sie ist, glaube ich, die wird schon oft als die Schlaue dargestellt, die halt ihre Hausaufgaben macht und halt dieses Streber, dieses Streberkind, ich finde das auf jeden Fall, aber halt nicht dieses, okay, die räumt uns unsere Unterhosen hinterher, die schaut, dass wir wo, wie, wo hinkommen. Also das finde ich jetzt einfach nicht so stark. Und das ist für mich auch nicht das Ausschlaggebende ihrer Figur.
Ich finde halt, dass sie auch viel emotionale Care-Arbeit in diesem Sinne macht, weil sie immer wieder die beiden anderen so auffängt emotional. Und das ist halt auch sowas, wo ich sage, das ist wieder stark sein für die Jungs, damit die die Welt retten können. Weil am Ende ist es Harry.
Ja.
Ne?
Ja,
es ist halt immer Harry und das finde ich, und ich finde halt, wenn wir die beste Protagonistin suchen, dann ist sie halt nicht die beste, sie ist halt eine von vielen
aber
anderen.
Sie ist besser als Olive und besser als
das
Rose.
Find ich, ja,
das haben andere zu entscheiden.
Also ich finde halt nicht, dass sie das so herausragend ist, sondern weil sie halt doch wieder nur so diese Support-Rolle ist.
Aber findest du das emotionale Care-Arbeit? Ich finde es ja, das ist total wichtig, dass du das sagst, finde ich, weil genau, das ist was, was hauptsächlich Frauen übernehmen und machen, aber ist das was Schlechtes? Ist das, also, keine Ahnung, wieso machen das, keine Ahnung, also ich glaube, Ron macht das unter anderem auch mit seinen Geschwistern, seiner Schwester, da emotionale Care-Arbeit. Harry, der ja eine ganz andere familiäre Backstory hat, macht das für Hermine tatsächlich auch, vor allem in den späteren Teilen, wenn Ron dann auch nicht da ist. Also da dreht sich das dann so ein bisschen. Und ich finde, emotionale Care-Arbeit zu leisten ist toll. Und ich finde, genau das macht doch auch eine Protagonistin, die nicht stark sein muss, aus, dass sie Care-Arbeit leisten darf und trotzdem badass sein.
Ja, ich finde halt, genau das macht sie halt wieder so diesem, sie muss stark sein, aber halt nicht dieses physische Starksein, sondern eher dieses emotionale Starksein. Und deswegen, finde ich, passt es halt auch nicht so gut zu dem Nicht-Stark-Sein-Müssen.
Doch! Das beste Argument. Doch.
Wohl. Das letzte Wort zählt.
Ein Loch unterzubringen. Ja, ich finde es erstmal super spannend, dass ihr alle Kinder oder Jugendliche gewählt habt bei dieser Frage und keine älteren Frauen gewählt wurden. Finde ich schon mal spannend, dass das bei der Frage nach einer nicht starken weiblichen Figur passiert ist. Ja, aber versuchen wir mal kurz zusammenzufassen, was hier in den letzten Minuten geschehen ist. Luise hat Rose aus Titanic gepickt, die Kontrolle über ihre eigenen Handlungen hat und sich entwickelt, dabei aber nur sie selbst sein muss und nicht stark sein muss. Bekam dann ziemlich viel Gegenwind dafür, dass sich doch ziemlich viel um den Love Interest dreht und viele Entscheidungen, die sie trifft, von Jack abhängig gemacht werden und sie mehr so eine, ich zitiere, tragische Frau ist.
Oh Gott.
Bei Lara hatten wir Olive, die sich nicht verbiegen muss, auch sie selbst sein darf, ein Thema, was sich durchzieht in dieser Runde, und ein Vorbild damit einnimmt, dass sie sich nicht verbiegen muss und das Ideal der Schönheitskönigin unterläuft, ohne dabei unbedingt die starke Frau sein zu müssen. Als größtes Gegenargument kam, dass sie eben noch so ein junges Kind ist und ziemlich in einem behüteten Umfeld aufgewachsen ist und deshalb die Message des Nicht-Stark-Sein-Müssens vielleicht nicht so groß ist, weil sie einfach immer noch diesen Rückzugsraum hat, in den sie zurückfallen kann, wenn mal Konsequenzen daraus kommen, dass sie nicht stark ist. Und dass sie das auch so ein bisschen zu einem passiven Ensemblemitglied macht. Das fand ich ein ziemlich, ziemlich starkes Argument, weshalb du leider für mich raus warst, Lara. Und als drittes hatten wir Hermine, die schlau gewitzt ist und zwar schon stark sein muss, aber nicht um männliche Rollen zu entsprechen oder sich in ihnen in den Rollenbildern zu verhalten, sondern nur für ihre Freunde mit viel Liebe, mit emotionaler Care-Arbeit und dass sie trotzdem dabei nervig, besserwissend und so weiter sein darf. Ja, ich fand es ziemlich schwierig jetzt am Ende die Entscheidung zwischen euren beiden, weil ich finde, es gab bei beiden auch starke Gegenargumente. Ich bin am Ende ein bisschen mehr bei Hermine, weil Anne so stark dagegen argumentieren konnte am Ende, gegen dieses, sie muss stark sein. Also weil du so gut dastehen konntest, dass es nicht aus ihrer Person herauskommt und nicht ausschlaggebend für ihre Figur als das, was sie ist, ist. Und deshalb vergebe ich den zweiten Punkt an Anne.
Ja, Hermine ist natürlich auch echt ein taffer Gegner. Also
ich hätte, also meine andere Auswahl, mir fällt ja leider immer, ich weiß auch nicht, warum immer Star Wars ein Plätzchen findet. Bei mir nicht, oh geil, Ray, nimm Ray. So wie zu erwachsene Figuren. Ne? Aber ja. Grüße an Star Wars.
Ja. Aber es ist schon spannend, dass das bei uns passiert, dass wir dann alle sofort zu jungen Frauen umschwenken.
Ja. Schreibt ihr das auf, wir machen mal einen extra Themen-Podcast.
Nimmt denn niemand Erin Brockovich?
Warum denn nicht? Ja.
Gut, damit haben Anne und Luise einen Punkt. Lara kann aber noch nachziehen in den nächsten drei Runden. Und wir machen weiter.
Round 3. Fight.
Ja, wir hatten es ja in Runde 1 mit Greta Gerwig schon mal mit einer weiblichen Regisseurin. Und da bleiben wir gleich in dem Thema. Diesmal aber nicht nur bei einer, sondern gleich bei zwei tollen Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen, die sich ja in letzter Zeit eher so ein bisschen dem Seriengenre gewidmet haben mit Sense8, aber natürlich auch schon viele Filme geschrieben oder in ihnen Regie geführt haben. Ich spreche natürlich von den Wachowski-Schwestern Lana und Lilly. Und wie ihr euch jetzt sicher schon denken könnt, lautet meine Frage für diese Runde: Welcher ist der beste Film der Wachowski-Schwestern? Und diesmal darf Lara anfangen.
Ich habe mich für Cloud Atlas entschieden, die Romanverfilmung. Die finde ich tatsächlich am stärksten, weil sie zum einen durch die verschiedenen Figurenkonstellationen und die Thematiken am meisten abdeckt, die größten philosophischen Fragen stellt und auch einen unglaublich guten Cast hat. Also nochmal ganz kurz, es geht halt immer um dieselben 3-4 Figuren, die durch verschiedene Jahrtausende immer wieder irgendwie aufeinandertreffen und es kommt immer wieder zu den Austauschsachen und die Schicksale gehen aber immer wieder anders aus. Und das finde ich einfach schon mal einen super spannenden Ansatz. Und die Wachowski-Schwestern haben es halt geschafft, diesen Zeitenwechsel und diesen Figurenkonstellationen so zu machen, dass man immer gemerkt hat, um wen geht es. Aber es war trotzdem immer so anders, dass es nie langweilig wurde. Und die großen philosophischen Fragen, die da drin stecken, finde ich halt auch am spannendsten, die anderen Filme von denen halt leider nicht so ganz hingekriegt haben.
Alles klar, dann übergebe ich an Anne.
Ja, ich habe ganz einfach Matrix gewählt, den ersten Matrix-Film. Warum? Ich finde, dass die Story sowohl damals auch heute nach wie vor funktioniert. Damals war sie vielleicht ein bisschen bahnbrechender. Ich finde den heute aber noch genauso toll. Ich finde den simplen Storyplot aus der reinen Hinterfragung unserer Existenz. Ich meine, wissen wir jetzt, ob wir gerade in der Matrix sitzen? Nein, wissen wir nicht. Finde ich es einfach nach wie vor so cool und holt einen so schön auch mal, aus diesem, das schweift jetzt ab. Genau. Den Grundplot finde ich toll. Ich finde, dass die Dystopie super gezeichnet ist. Ich mag die Musik sehr gern, die ist super. Finde das Sci-Fi-Setting schön. Auch den Cast mag ich gern, dieses Cyberpunk-mäßige. Und ich finde einfach, dass dieser erste Matrix-Film auch mit den daraus entsprungenen Franchise, mit der Trilogie. Aber an sich der erste einfach ein cooler, runder Film ist, der zum Nachdenken anregt, trotzdem viel Action mitbringt, auch eine große philosophische Frage aufwirft.
Und Luise?
Also ich habe mich für den besten Film entschieden und das kann nur Speed Racer sein. Der basiert auf einem japanischen Anime. welches in den USA halt als Zeichentrickserie rauskam. Kurze Frage, ihr habt ihn alle gesehen? Ihr wisst, worum es geht?
Ich habe ihn gesehen, ja, leider.
Okay, es geht um Autorennen. Aber man merkt halt, sie haben sich sehr viel Zeit gelassen für dieses Projekt und mit der Veröffentlichung. Und da merkt man schon, das ist ein absolutes Herzensprojekt. Die haben sehr viel Liebe und Leidenschaft in diesen Film gesteckt und haben das Ganze recht oder sehr künstlerisch verpackt. Und sie trauen sich halt, grell bunte und rasante Schnitte zu machen und auch in Zeitlupe zu inszenieren, was halt ein total unverkennbarer Stil ist in diesem Film. Und aber trotz dieses enormen Tempos, den der Film hat, bleibt halt unfassbar viel Platz für Humor, Spannung, einen Twist und natürlich auch einen gewissen Tiefgang. Und ja, es sind einfach fantastische Dinge, die dieser Film hat und auch die ganzen Perspektiven, die während dieses Autorennens, weil klar, der Film heißt Speed Racer, es geht um Autorennen. Und ja, sie machen unmöglich physikalische Rennstrecken und inszenieren das einfach fantastisch, haben ideenreiche Gadgets, futuristische Autos. Es ist halt ein wahrer Bildsturm, aber sie vergessen halt auch trotzdem nicht noch die Kapitalismuskritik. Und ja, und am Ende ist es auch noch eine Familiengeschichte. Also es ist so viel in diesem unfassbar guten Film, dass es einfach nur Speed Racer sein kann.
Wie lange geht der? 10 Stunden? 20?
Nein, also im Gegensatz zu Cloud Atlas, der irgendwie an die 3-Stunden-Marke kratzt und
zu Recht.
Eigentlich nicht viel erzählt, ist Speed Racer recht kurz gehalten.
Ja, und, weil der nämlich nichts erzählt.
Ja. Doch, der erzählt richtig viel. Aber ja, Cloud Atlas, Entschuldigung, wolltest du noch die Runde eröffnen?
Oh, sorry.
Also ich finde es halt eine lose Aneinanderreihung von Geschichten. Und das größte Problem ist, du hast gesagt, sie haben etwas ganz Tolles erschaffen, aber nur auf dem Papier. Weil der Film ist letzten Endes nicht von ihnen. Sie haben nur das Drehbuch geschrieben und das merkt man an allen Ecken und Enden. Also der Film ist, wie gesagt, viel zu lang. Und halt, es ist ein unfassbar schlechtes Timing, dieser Film mitbringt. Diese ganzen Zeitsprünge sind halt so einfach so dahingerotzt und es macht überhaupt keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Und dann geht er auch noch so lang und ja, also ich finde, man merkt halt, dass sie ihn nur geschrieben haben, aber nicht inszeniert. Und das ist das ganz große Manko an Cloud Atlas.
Oh. Ja, also klar, die haben natürlich nichts Drehbuch geschrieben. Trotzdem ist der Film ja trotzdem von ihnen, sonst wäre er ja nicht zugelassen worden. Also,
yeah, aber
das kann man ja jetzt dem Film nicht vorwerfen, dass sie nur das Drehbuch geschrieben haben. Also die Inszenierung ist schon ganz richtig so, weil ich meine, das ist wie gesagt eine Romanvorlage und du musst das schon aufbauen. Und ich finde es überhaupt nicht lose. Ich finde, die sind schon gut miteinander verwoben, aufgrund dadurch, dass sie eben auch immer dieselben Schauspieler genommen haben, aber durch das Kostümbildnerisch, durch die Maske, durch das Setdesign ist es immer so anders, dass es eben doch spannend bleibt und ich finde es halt nicht langweilig, sondern sie geben sich halt immer in diesen einzelnen Geschichten genügend Zeit, um die Sachen aufzubauen, um reinzutauchen in diese, gerade in diese Zeitspanne, um dann auch eine emotionale Bindung dazu aufzubauen. Und je weiter der Film fortschreitet, und er braucht da halt einfach ein bisschen, desto mehr verbindest du natürlich dann auch mit den vorigen Kapiteln. Also du weißt halt schon, okay, der Tom Hanks Charakter war in den vorigen Kapiteln so und so und jetzt ist er so und so und das bringst du halt schon dann mit. Und das geht nur, wenn du eine gewisse Zeit investierst. Und ich meine, in Zeiten, wo Superheldenfilme 2,5 Stunden dauern, die absolut gar nichts zu sagen haben, da ist jetzt bei Cloud Atlas mit 3 Stunden echt, finde ich, voll in Ordnung. Und ich meine auch andere großartige Filme wie jetzt der Pate oder sonst was, da gibt's die Straßen von New York, die dauern alle sehr lang. Also Länge ist, und das ist bei dem Film wirklich, also ich war von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich total gefesselt. Während ich bei Speed Racer nach 10 Minuten mir gedacht habe, was ist das denn für ein Quatsch. Also das ist einfach nur ein Trash-Film. Also wo ist denn, also ich meine, dieser Tiefgang, ein bisschen Kapitalismuskritik, also entschuldige mal, den muss man schon wirklich, also da muss man schon viel reininterpretieren. Also da hat ja hier dieser Zugfilm noch mehr Kapitalismus gehabt. Snowpiercer. Mhm. Das war ein Kapitalismuskritik-Actionfilm, den kann ich noch durchgehen lassen. Aber also technisch ist der auch, also ich weiß nicht, was haben die sich dabei gedacht?
Das gleiche wie bei Jupiter Ascending.
Ja, und da haben sie ja noch richtig Budget reingehauen. Bei Speed Racer, das sieht aus wie ein Film aus den 70ern. Also so ganz schlechte Effekte auch. Ich meine, vielleicht war das Absicht, aber dann wirkt es trotzdem schlecht. Und der Film ist von vorne und hinten halt wirklich nur so ein Rennen. Also das ist so wie dieses Gumball-Racen oder es gibt noch diesen Zeichentrick, diese Serie, wo es auch so nur um so eine Racing geht, wo immer nur so ganz abgefahrene Leute gerne antreten und irgendwelche Gimmicks haben. Also Nee, tut mir leid. Also der ist auf allen Ebenen einfach nur schlecht gemacht und das deswegen kann der überhaupt nicht der Beste sein.
Also er basiert ja auch auf einem japanischen Anime und entsprechend haben sich natürlich daran orientiert. Und es muss ja auch kein Film für den Mainstream gemacht werden. Es ist ein künstlerisches Projekt und es ist absolut ein Herzensprojekt gewesen, weil sonst hätten sie den Film nicht so gemacht, wie sie ihn gemacht haben. Und nur weil dir vielleicht schlecht wird, heißt es ja nicht, dass es ein schlechter Film ist.
Also genau, ich hänge mich da mal kurz rein. Erstmal zu Cloud Atlas. Ja, der Film hat schöne, tolle, philosophische Fragen. Und ganz, ganz am Ende kommt man auch so ein bisschen weg von dem Hä und was und wie und wer ist jetzt Tom Hanks und war das Tom Hanks? Mir war der Film tatsächlich auch im Endeffekt viel zu lang. Ich hätte ihn entschlackt, glaube ich. Und ich finde, das macht ihn eben auch nicht zu dem besten Film oder einem besonders guten Film. Ich finde, auch wenn natürlich braucht es manchmal Zeit, Dinge zu erzählen, die Frage ist, muss ich sie dann cineastisch erzählen? Mache ich vielleicht eine Serie draus, ne? Wachowski Sisters, das wäre doch mal was gewesen. Also muss ich auch tatsächlich sagen, das ist für mich das ganz große Gegenargument für Cloud Atlas, ist einfach, dass es zu lang ist, zu viel will. Und an manchen Ecken und Enden habe ich auch tatsächlich den Faden verloren. Speed Racer habe ich nicht gesehen, aber Luise, ich höre immer nur Auto, 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 Rennen, Rennen, Rennen. Und wenn ich mir das jetzt genauso vorstelle wie Jupiter Ascending, nur mit Autos, dann bin ich da leider auch raus. Ich muss sagen, ich finde auch die Wachowski Sisters sind ein zweischneidiges Pferd. Die können mal so und mal so. Sorry, das ist halt echt schon. Das ist, da gewöhnt ihr euch dran. Ihr werdet in Zukunft auch nie wieder zweischneidiges Schwert sagen, weil das Pferd viel logischer ist.
Okay.
Sorry, das ist aus einem Versprecher entwachsen. Ich vergesse mal, dass ihr das auch nicht kennt. Genau.
Super.
Und ich finde tatsächlich, genau, also nochmal, ich mache nochmal stark für Matrix, weil ich finde, da funktioniert das einfach alles. Da funktioniert die philosophische Ebene, aber auch die Action-Ebene. Und wir haben ein super spannendes philosophisches Grundthema. Irgendwie, wann hören wir Menschen auf, Menschen zu sein? Wo fängt die Maschine an? Würden wir überhaupt merken, wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren würden und Computer in einem Computer, in einer Computermatrix leben? Man weiß es nicht. Und ich meine, selbst heute noch, nach so vielen Jahren später, kommt der Fehler in der Matrix-Scherz immer noch an allen Ecken und Enden. Und ich finde, das ist einfach so eine schöne Grundfrage. Und ja.
Also nur noch mal kurz zu Speed Racer. Das ist natürlich auch ein Familienfilm. Also es gibt halt auch familiäre Dramen in dem Film. Es geht nicht nur ums Autorennen. Das ist natürlich schon ein Hauptgrund und auch ein bisschen, woran sich der Plot lang hinhangelt. Aber es ist halt auch eine Familiengeschichte, die dort erzählt wird, die ja auch einen gewissen Tiefgang hat. Und bei Matrix ist vielleicht zu seiner Zeit technisch revolutionär gewesen, aber er ist jetzt halt auch nicht mehr ansehbar.
Das finde ich tatsächlich nämlich gar nicht, muss ich sagen. Und ich finde, da merkst du, dass der technisch super war, damals top. Und das merkt man dem auch jetzt an. Ich finde, ihr habt es auch ja beide bei Speed Racer immer so ein bisschen zwischen künstlerisch und Super Trash. Und selbst wenn Super Trash auch eine Form von Kunst ist, oder wenn man das will, wenn es aber ungewollt wird, dann glaube ich, ist es problematisch. Also wenn am Ende quasi man gar nicht weiß, ist es jetzt Trash, ist es kein Trash, ernst gemeint, nicht ernst gemeint und ja.
Aber Matrix ist halt, also du hast natürlich das Naheliegendste genommen, immer wenn man Wachowskis hört, dann denkt man sofort an Matrix, aber es ist
ja, ich
halt,
bin froh, dass ihr nicht dran gedacht habt, ne?
Naja, das ist ein Gimmick-Film. Also, wenn du die Bullet Time rausnimmst, hat der Film nicht mehr viel zu bieten, weil das ist die 0815 Virtual Reality Story, Cyberpunk, was auch immer. Du hast immer den einen Typen, der sie verrät an die Bösen, weil er sich da eingelebt hat und das nicht mehr weg will. Du hast den Auserwählten, der auch noch den on the nosesten Namen haben kann, den man sich ausdenken kann.
Cleo.
Das ist wirklich, also mehr Zaumpfahl ins Gesicht geht's nicht. Und also die Story an sich ist auch so banal, dass ich jetzt überhaupt nicht finde, dass da viel dran ist. Wenn du die coolen, stylischen Action-Szenen rausnimmst, hat der Film nicht mehr viel zu bieten. Und die ziehen halt heute tatsächlich nicht mehr, weil jeder Film nach Matrix hat das genauso oder noch besser gemacht. Und deswegen hat er seinen Status in der Filmgeschichte, weil er zum richtigen Zeitpunkt kam, aber im Verlauf der Filmgeschichte hat er definitiv viel, viel, viel verloren. Ich finde auch, man kann ihn heute, also den ersten kann man vielleicht gerade noch so sehen, die anderen kannst du ganz vergessen, aber der erste hat auch viel verloren, weil auch gerade diese ganzen, weil du sagst, dieses Philosophische oder diese Frage mit Menschsein und so weiter, das finde ich, wird da auch kaum behandelt. Also du hast am Ende eigentlich nur diese Konfrontation gut-böse, schwarz-weiß zwischen ihm und dem Agent und das ist dann auch wieder so, ja, er ist halt dann der Auserwählte und hat irgendwie die Macht, wie in Star Wars oder Magie, wie bei
Oh mein
Harry
Gott,
Potter.
Da zieht sich was durch bei mir.
Also es ist halt halt wirklich, ja, es ist die typische Auserwählten-Geschichte von dem Typen, der dachte, er ist niemand und dann ist er der Retter der Welt und natürlich ist es ein weiß-cis-Typ und das tut mir leid, also nee, das ist nichts Besonderes. Da finde ich halt, geht Cloud Atlas genau diesen Schritt weiter und widmet sich eben wirklich diesen größeren Fragen, was halt Matrix nicht
macht. Das funktioniert nicht im Film. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch, du hast es eigentlich nett zusammengefasst. Ich finde die Grundidee von Matrix immer noch top, die funktioniert im Film. Die Action-Sachen, wie gesagt, im ersten Teil, finde ich, funktionieren nach wie vor. Ja, es sind keine, es sind Stereotypen, es sind Bilder, es sind Metaphern, mit denen in dem Film gespielt wird. Auf jeden Fall Mensch versus Maschine, gut versus böse, aber ich finde, das haben die richtig gut hingekriegt. Dagegen Cloud Atlas, wo es halt ein bisschen tiefschürfender sein muss, sorry, ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ich war schon grundlegend verwirrt, glaube ich, bis zu den letzten 20 Minuten, wo ich mir natürlich auch dachte, okay, cool, ah ja, das meinten die, wow, ist ja voll das krasse Ding. Aber das macht keinen guten Film aus, finde ich, wenn ich nur, weil alle meine coolen FilmfreundInnen gesagt haben, ey, schau dir mal Cloud Atlas an, das ist so krass, der Tom Tick war mit den Wachowski-Sisters, mega krass, dann gucke ich mir das natürlich an, aber ich muss sagen, in einem schlechteren Moment oder wenn ich zu müde gewesen wäre, wäre ich eingepennt wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin sogar beim ersten Mal eingepennt. Ich weiß es nicht. Und ja, die Autorennen. Aber den Autorennenfilm schaue ich mir vielleicht auch mal an.
Und es geht ja letzten Endes in dieser Frage um den besten Film. Das heißt, er muss ja auch auf vielen Ebenen unterhalten. Und er muss aber halt auch gute Charaktere haben. Und ich finde halt, die Wandlung, die Neo halt dann auch am Ende durchmacht, ist halt auch komplett unglaubwürdig.
Wir nehmen aber nur den ersten Teil, ne? Nur den ersten.
Ja, ja.
Das aber ist der Punkt, wo er fliegen kann, in der Matrix.
Ja, aber halt dann einfach dann der Style, die Kleidung und so. Und mein Film hat halt unfassbar gute Charaktere.
Auto!
Es sind nicht nur die Autos, es sind halt die Charaktere mit tollen Schauspielern. Und ja.
Darf ich mal zitieren? Der Vater sagt zum Sohn, ja, man kann mit Autorennen halt nicht die Welt retten. Und der Sohn sagt, aber Autorennen ist das Einzige, was ich kann, also muss ich es versuchen. Wahnsinnig viele Charaktere.
Ist ein armer Junge aus der Gosse, der seinen Traum verwirklicht. Er lebt den amerikanischen Traum.
Ist da niemand, der zum Weltretten auserkoren wird. Matrix lässt wissen, was soll das?
Es ist ein Familienfilm und die Loyalität der Familie ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und er will seine Träume verwirklichen.
Ein bisschen schwer, einen richtig guten Film von den Leben, was ausgeht, zu finden. Ja. Ja, geil. Der Film, der gewinnt, die gucken wir später.
Dann klingeln wir das an der Stelle mal ab.
Ich wollte nur Speed Racer nehmen, wenn jemand Speed Racer macht.
Ich hab's so gewusst, dass du den absichtlich gewählt hast. Ihr könnt aber da hättest du auch Jupiter Ascending.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Sehr gefreut, als die Antwort von Lisa eingereicht wurde.
Super.
Es war auch die erste Antwort, also es war nichts raus.
Ja, vielleicht fange ich entgegen der Reihenfolge an der Stelle mal mit Luise an, die uns hier Speed Racer als ein Herzensprojekt der Wachowskis gepitcht hat, als grell bunten, rasanten Rennfilm, der gleichzeitig kapitalismuskritisch ist und Familienfilm und eigentlich alles macht, was gute Filme machen müssen. Aber ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass sie sehr, sehr viel Gegenwind bekommen hat, dass es ein reiner Trash-Film sei und viel von dem, was sie interpretiert hat, rein interpretiert sei. Und so richtig konnte Luise es nicht mehr rumreißen. Also sie hat zwar nochmal als einen künstlerischen Film verkauft, aber ich würde sagen, Speed Racer ist leider raus. So, dann waren wir bei Lara, hatten wir Cloud Atlas. Ein Film mit vielen Figuren und vielen Themen, die abgedeckt werden, mit einem tollen Cast und ein Film, der nie langweilig wird, weil eben jede Geschichte unterschiedlich ausgeht, so Lara. Bei Anna hatten wir Matrix mit der philosophischen Frage der Hinterfragung unserer eigenen Existenz. Eine gut gezeichnete Dystopie mit toller Musik und alles, was so ein Sci-Fi-Film eigentlich mitbringen muss, der dann sogar ein Franchise eingeläutet hat. Ja, ich finde, ihr habt beide ziemlich viele Erwiderungen auch bekommen und Gegenargumente. Also bei Cloud Atlas war, glaube ich, das Hauptgegenargument, dass es sehr lang ist und die Szenen eher lose aneinandergereiht sind und teilweise sogar das Timing bei der Aneinanderreihung dieser Szenen nicht so toll ist. Bei Matrix war das Hauptgegenargument, dass man ihn heute nicht mehr gut gucken kann, weil er schlecht gealtert ist und dass es ein Gimmick-Film ist, also der sehr viel mit Zaunfehlen spielt und nicht so viel Interpretationsspielraum mitbringt, wie er verkauft zu haben. Und ich finde, das waren beides starke Gegenargumente. Für mich hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass Lara das Gegenargument noch mal besser erwidert hat, indem sie gesagt hat, ja, es ist eine Aneinanderreihung, aber sie sind auch gut verwoben durch die Art, wie die SchauspielerInnen eingesetzt werden, durch die Zeit, die investiert wird, um Geschichten zu erzählen. Und diese Erwiderung hat mir bei Anna ein bisschen gefehlt und deshalb geht dieser Punkt für mich an Lara mit Cloud Atlas.
Das war eine harte Runde. Das war
echt eine harte Runde. Aber cool.
Speed Racer.
Du hast echt, also Respekt.
Ey, nichts gegen den fliegenden weißen Cis-Mann auserwählten in Lederkostüm, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich mag Sense8 super gern, aber ich weiß nicht, ob ich sonst die Filme von den beiden so mag.
Ich habe ja kurz überlegt, wenn jemand das Sense8 Weihnachtsspecial einreicht, ob ich das akzeptieren würde, weil das auch ein Film ist.
Nee, aber es ist nicht gekommen,
deshalb musste ich mich diesen Glück. Ja.
Aber ich glaube, wir können uns fast eigentlich auch einigen, dass sie die besseren Serienregisseurinnen sind, oder?
Aber auch da zeichnen sie schon noch gerne Bilder und auch nicht die unplattesten.
Ja, sagen. Das stimmt natürlich.
Aber klar. Gut, ist okay. Ja. Das Weihnachtsspecial ist sehr traurig.
Ja, aber vielleicht funktioniert ihre Art einfach bei Serien besser als bei Filmen.
Und ich finde auch, da ist sie auch tatsächlich ausgereift. Ich finde es lustig, dass man das in jedem Film irgendwie so dieses Bildhafte so sieht und manchmal, wie gesagt, Hopp oder Top, ne?
Ja,
das
genau.
Das ist halt das Pferd von vorne und von hinten aufrollen. Es gibt viele Pferde.
Viele zweischneidige Pferde.
Viele zweischneidige Pferde, auf jeden Fall. Wenn das nicht eine tolle Überleitung zur nächsten Runde ist.
Round 4. Fight.
Ja, neben Lady Bird startete am 5. April noch ein weiterer heiß ersehnter Film in den deutschen Kinos, nämlich A Wrinkle in Time oder zu Deutsch Das Zeiträtsel, der neue Realfilm aus dem Hause Disney unter der Regie von Ava DuVernay. In A Wrinkle in Time muss die junge Meg sich mit Hilfe von drei rätselhaften Frauen, ihrem kleinen Bruder und einem guten Freund aufmachen, um ihren Vater zu retten, der in einer Art dunklen Zeitfalte an einem anderen Ort im Universum gefangen zu sein scheint. Und der Film hat ja bisher eher so gemischte Kritiken bekommen, die sich so ein bisschen aufteilen. Also Kinder, insbesondere schwarze Kinder, finden den Film toll und empowernd und loben die Optik und schreiben schon an kreativen Fortsetzungen und Fanfiction und so weiter. Und Erwachsenen fallen eher so leichte Logikprobleme und kleinere Plotholes auf. Also das scheint mir im besten Sinne ein echter Kinderfilm zu sein. Ich persönlich habe mich ja ein bisschen über die vielen sehr schlechten Kritiken geärgert, weil ich das Gefühl habe, dass die nicht mal den Versuch unternehmen, die Perspektive eines Kindes dabei einzunehmen. Aber naja, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Frage, welcher Realfilm funktioniert denn für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen gut? Und diesmal darf wieder Anna anfangen.
Oh, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ja, wir sind natürlich, sind mir alle Disney-Zeichentrickfilme eingefallen, die mir so einfallen können, oder Zeichentrickfilme, aber es geht ja um einen Realfilm. Genau, ich habe mich entschieden für Captain Fantastic mit Viggo Mortensen und seinem alternativen Lebensstil in Nordwestamerika. Und genau, es geht darum um einen Vater, der hauptsächlich die Care-Arbeit für seine Kinder in verschiedenen Altersstufen übernimmt. Sie führen ein klassisches Aussteigerfamilienleben. Er trainiert seine Kinder relativ hart, eben sowohl physisch als auch geistig. Also die Kinder sollen viel lernen, schlau werden, stark werden. Genau, und er bereitet sie auf ein Leben vor, wie er sich das vorstellt, fernab der modernen Zivilisation. Die Mutter dieser Familie hat aufgrund einer bipolaren Störung, so wie es gesagt wird, Selbstmord begangen und soll nun bei ihrer sehr spießigen Family in, ich glaube, New Mexico beerdigt werden. Das wollte sie aber nicht. Sie wollte gerne nach buddhistischem Glauben, wollte sie gerne verbrannt werden und das Klo runtergespült werden. Das ist dieser kompletten Familie total bewusst gewesen, also auch den Kiddies, und somit macht sich der Vater mit seiner ganzen Familie, mit den Kindern auf, nun die Mutter zu retten. Dadurch erleben die Kinder zum ersten Mal, manche zum ersten Mal, die Zivilisation und wie das alles funktioniert, wenn man in der westlichen Welt lebt, und das führt zu vielen lustigen, tragischen und krassen Momenten. Ja, und das ist so, so der Grundplot. Was habe ich darüber eigentlich zu viel geredet? Genau, warum denke ich, dass der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut funktioniert? Ich finde, der Plot ist zwar ein krasser, ich meine, es geht darum, um Abschiednahme, Trauerbewältigung, aber ich finde tatsächlich, dass das was ist, was sowohl Kinder, Jugendliche als auch erwachsene Personen in diesem Film gut mitnehmen können. Es gibt Identifikationsfiguren in jeder Altersstufe. Das jüngste Kind ist, glaube ich, ja, so fünf, sechs Jahre alt und genau, dann haben wir Viggo Mortensen als erwachsene Person, als Protagonisten, der aber als Care-Person, also als ja, Vater-Mutter-Figur fungiert, was ich auch sehr schön finde, dass wir da eben einen Vater haben in der hauptsächlichen Erziehungsrolle und keine Mutter. Genau, und auch wenn die Familienthemen, dieser Clash, moderne Welt und Aussteiger-Ding ziemlich krass manchmal dargestellt wird, finde ich, dass ja, das was für alle ist und dass Kinder und Erwachsene sich den anschauen können. Und der tolle Bilder ist spannend, Abenteuer, Roadmovie, mögen alle.
Luise.
Ja, also, auch wenn es jetzt nicht spezifisch genannt worden ist, ist es für mein Verständnis, muss es sich halt um einen Familienfilm handeln. Und das heißt, er muss alle Altersgruppen ansprechen, und also alle Generationen. Und darum habe ich mich für den All-Time-Favorite Kevin allein zu Hause entschieden. es ist Weihnachten, es ist das absolute Familienfest. Mehrere Generationen versammeln sich vor dem Fernseher und schauen Kevin. Egal, ob man 70, 30 oder 8, 9 Jahre alt ist, jeder hat heute noch Spaß an dem Film. Er weckt Erinnerungen an die eigene Kindheit, wie man ihn gesehen hat. Erinnerungen, wie man mit seinen Kindern zum Beispiel den Film das erste Mal sieht. Und halt auch die nächste Generation wird halt immer wieder von diesem Film abgeholt. Jeder lacht in seinen Lieblingsstellen oder man lacht halt gemeinsam. Und der Film setzt sich halt schon über Jahrzehnte durch. Und dann merkt man halt auch, dass er funktioniert und er wird auch noch die Jahre andauern. Und darum ist für mich der beste Film, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut funktioniert, Kevin allein zu Hause.
Lara?
Ich hätte ja eigentlich fast gerne nochmal Little Miss Sunshine genommen. Aber ich habe mir dann gedacht, naja, ich muss jetzt schon auch nochmal was anderes nehmen, ist ja sonst langweilig. Und habe mich jetzt für Paddington 2 entschieden, der tatsächlich für Erwachsene und Kinder gleichsam gut funktioniert. Vor allem halt wirklich auch für Kinder eigentlich jeden Alters. Und das war mir halt auch wichtig. Und du hast bei Paddington 2 die Geschichte, dass der Bär ja jetzt bei der Familie angekommen ist und als Teil der Familie schon anerkannt wird und will dann ein ganz besonderes Geschenk besorgen. Und das wird ihm dann geklaut, mehr oder weniger, und das muss er dann versuchen zurückzubekommen. Soweit die Story. Also nicht zu kompliziert, aber durchaus auch spannend genug. Man hat einen Antagonisten, hervorragend gespielt von Hugh Grant. Alle, die Hugh Grant hassen, dürfen sie ihn lieben. In dem Film kommen sie auf ihre Kosten. Und sowohl der Bär, der einfach so eine total gute Mischung aus Slapstick, aber auch Emotionen, lustig, traurig, herzbrechend, da ist alles bei diesem Bären vorhanden. Und es ist unglaublich, wie die das hinkriegen mit so einer halbwegs fiktiven Figur. In dem Film ist sie natürlich nicht fiktiv, der ist ja da. Hinzukriegen, diese Interaktion mit den anderen so glaubwürdig zu machen, dass man sich damit identifizieren kann. Du hast die Familie, wo auch wieder jeder so seinen Punkt hat, als zuschauende Person. Jeder hat eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Und er schafft es halt durch die Dramaturgie und durch die einzelnen Szenen, das so gut zu machen, dass er diesen sehr guten ersten Teil sogar noch übertrifft in allen Belangen. Und deswegen ist Paddington 2 eigentlich der beste Film.
Dann bitte.
Also, ich kann, glaube ich, in einem Rutsch auch gleich was gegen Paddington 2 und Kevin allein zu Hause sagen. Und zwar, das ist jetzt zwar eine Überdefinition von mir, aber ich habe nach einem Film gesucht, der tatsächlich für mich als erwachsene Person funktioniert, wenn ich den Film in Kindertagen noch nicht gesehen habe. Und auch für Kinder funktioniert, die den Film jetzt sehen und nicht früher schon mal gesehen haben, weil also auch sowohl, also gerade vor allem Luisa hat das mit Kevin allein zu Hause sehr stark gemacht, dass es eben Erinnerungen an die eigenen Kindertage weckt und wir haben den früher zusammen unterm Weihnachtsbaum angeschaut. Ja, schön und gut, aber genau das ist tatsächlich auch der einzige Grund, warum ich Kevin allein zu Hause so sehr mag und so gern guck, ist nämlich diese ganze Geschichte, die dahinter steckt. Klar, man hat das zusammen mit der Familie geguckt, blablablub. Genau, mir war es einfach wichtig, einen Film zu finden, der allein, der tatsächlich, den ich mir auch freiwillig, auch ohne diesen ganzen Background, Familienfilm, auch wenn Captain Fantastic tatsächlich auch unter Familienfilm läuft und da habe ich ihn gefunden. genau. ist wirklich so. Ist so, tatsächlich.
Wie
also würde ich auch sagen.
Familienfilm.
habe ich getan. Denn was meint Becky damit? Genau, und ich bin auch bei Paddington 2, muss ich das auch sagen, dass, also ich finde, da steht einfach der Kinderfokus viel mehr im Vordergrund als der Erwachsenenfokus. Ja, das waren so, genau.
Also Paddington hat auf jeden Fall im Gegensatz zu Kevin Allein zu Hause nicht diesen Nostalgie-Problem, weil der ist ja ganz neu. Bei Kevin Allein zu Hause würde ich da auch echt zustimmen. Wenn ich den als Kind nicht schon gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich den heute noch so cool finden würde, wenn ich ihn frisch als Erwachsene sehen würde. Ich habe ja jetzt schon das Problem, dass ich ihn nicht mehr so gut gucken kann. Also mir hängt er auch schon so ein bisschen zum Hals raus und ich finde, es fehlt auch einfach die Identifikation mit dem kleinen Kevin in dem Fall, weil die Eltern kommen viel zu wenig vor. Die kommen immer wieder mal so vor, gerade am Anfang, am Ende, aber zwischendurch sind die fast komplett weg. Und dann ist für die Erwachsenen, die den Film noch nie gesehen haben, schon irgendwie die Frage, ja, was, also soll ich mich jetzt mit dem kleinen Kind identifizieren? Das ist ja total albern und so, was da auch passiert. Wir, die Einbrecher auch davon abhält, reinzukommen, ist halt auch ein bisschen sehr übertrieben. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Film extrem amerikanisch ist. Also für Leute, die eben nicht aus Amerika sind, ergeben viele Szenen gar nicht so einen Sinn, weil die bei uns gar nicht funktionieren würden. Also auch da funktioniert die Identifikation vielleicht für Kinder nicht, die den zum ersten Mal sehen, weil die das von sich gar nicht kennen. Diese Hausstruktur oder dieses Leben von Kevin, das funktioniert halt hier anders. Also deswegen fehlt da so ein bisschen für mich die Identifikation. Bei Paddington ist es tatsächlich so, dass ich halt schon finde, dass man als Erwachsene da einen guten Zugriff findet, weil die anderen halt auch sehr stark damit eingebunden sind. Anders als bei Kevin sind die fast die ganze Zeit dabei. Also es gibt immer so eine erwachsene Interaktionsfigur mit Paddington, mit der man sich immer gut identifizieren kann. Und auch da gibt es genügend Varianz, dass man sagt, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht die Person und trotzdem kriegt die genügend Screentime. Bei Captain Fantastic finde ich zum einen, er zeichnet mir ein zu einfaches Bild von dieser ganzen Aussteigersache, was gerade für Erwachsene vielleicht dann auch so, ja, ganz nett, aber nicht so ganz glaubhaft ist. Dann finde ich ihn tatsächlich für Kinder zu krass. Ich finde ihn zu krass für Kinder. Also wenn man jetzt sagt, Kinder, alles, was bis 12 ist. Und ich finde, wenn du bis 6 ist er auf jeden Fall zu krass, zwischen 6 und 10 kommt es auf das Kind an. Aber ich finde ihn als Familienfilm nicht unbedingt thematisch, weil das Thema Sterben kann dich natürlich auch mit 5 Jahren schon treffen, klar, aber wie es inszeniert wird und wie gerade die Figur des Großvaters und die Szenen, die teilweise da vorkommen, sind mir einfach zu hart. Das möchte ich einem kleinen Kind nicht unbedingt zeigen. Deswegen ist mir der einfach zu hart. Und am Ende fehlt mir da auch die klare Stellungnahme des Films. Also der findet für mich den zu einfachen Kompromiss zwischen diesen beiden Welten, die da verhandelt werden. Aber das Größte, was mir größere Sorgen macht, ist echt die für Kinder.
Cool, also mit zwei Filmen, die nicht genug für Erwachsene sind und einen, der nicht genug für Fleisch macht. Aber ich finde auch tatsächlich, dass Captain Fantastic ist krass, auf jeden Fall. Gut, würde ich dem jetzt einem Kind bis 6 Jahre zeigen? Ich weiß es nicht, würde ich mit dem Kind ins Kino gehen? Keine Ahnung. Aber ich finde ansonsten tatsächlich, ist das schon ein Film, der einfach auch verschiedene Beziehungen, verschiedene, Kinderalterstufen mit den Erwachsenen einfach zeigt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass der böse Großvater allein böse ist. Es gibt dann, der eine Sohn möchte gern da bleiben, der 12-Jährige. Dann gibt es dann trotzdem die 14-Jährige, die da irgendwie aber nicht bleiben möchte und dann sich wehtut und dann irgendwie, du sagst, der zu einfache Kompromiss, aber ich denke, im Endeffekt, was würde der Film, weil du gesagt hast, ist eher nichts für Kinder, dem Kind am Ende zeigen, okay, es gibt diese krassen zwei Welten, man kann sich aber auch so ein Zwischending aussuchen. Was ist, wenn ich mein eigenes Ding mache? Also auch gerade diese Beziehung zum Vater, dass der Junge dann der älteste Sohn aufs College will zum Beispiel. Es zeigt ja schon, okay, es muss nicht den einen Standpunkt oder den anderen haben. Ich kann auch meinen Weg dazwischen finden und werde trotzdem noch geliebt und finde Rückhalt in meiner Familie. Und das, finde ich, ist eigentlich doch was für jedes Kind in dem Film und ich denke auch für Kinder, die sich den Film angucken, doch durchaus funktioniert. Und genau, trotzdem möchte ich auch sagen, dass der Film auf jeden Fall einer ist, den ich würde den nicht anmachen für eine 8-Jährige und sagen, hier, guck mal, hier Captain Fantastic, geil, Natur, Roadtrip. Das ist auf jeden Fall ein Film, der mit einer erwachsenen Bezugsperson angeguckt werden muss und auch besprochen. Obwohl ich finde, dass das die meisten Filme, also das muss einfach sein, eigentlich nach jedem
Aber das ist Film zum Beispiel der Vorteil, den Paddington hat. Der hat halt den kann man theoretisch ein Kind auch allein gucken lassen, wenn man das machen wollen würde. Aber sollte man natürlich nie, da gebe ich dir recht, bis zu einem gewissen Alter sollten Filme immer irgendwie zumindest so grob im Beisein, wenn man auch nicht daneben sitzt. Und das Paddington ist halt, der hat schon genügend Tiefgang und er erzählt eine gute Geschichte und hat auch eine Message, aber es ist nichts, wo man dem Kind die Augen zuhalten muss. Und deswegen trifft er diese Vorgabe halt, einen Film für klein und alt viel, noch ein bisschen besser als deinen. Ja, du hast die unterschiedlichen Bezugspersonen, aber die funktionieren halt eben nicht für alle, finde ich. Also das ist, dieses Aussteigerthema ist halt auch an sich ein Thema, was schwierig ist, ein bisschen zu komplex zu vermitteln.
Obwohl das ja natürlich auch nur der Anfangsmoment ist, ne? Du siehst, klar, das ist halt das erste Setting, was du siehst, wie die Familie gelebt hat, und dann geht's halt in diesen Abenteuer-Road-Movie-Modus über. Aber ist es nicht so, dass, ich meine, im Endeffekt können alle Erwachsenen auf der Welt auch alle Kinderfilme gucken? Ich meine, dass man das nicht angucken kann oder dass da nicht Plot da ist, den man auch verstehen kann, den man auch mal ganz nett und lustig finden kann. Das finde ich, das sind ja, funktionieren alle Kinderfilme. Und auch gerade mit dem Nostalgiefaktor, klar, dazu, dann noch, ach Mensch, früher habe ich da so gelacht, jetzt lache ich immer noch. Aber was muss denn, also ich finde halt tatsächlich, was kann der Film allein quasi nur für die erwachsenen Menschen? Warum macht das den zu einem guten Erwachsenenfilm? Also das finde ich halt bei Paddington und bei Kevin einfach so schwierig, zu sagen, okay, was macht das für, ja, so komisch für die erwachsene Seite zu argumentieren, aber das macht das so schwierig, finde ich.
Die Message,
was macht das nicht nur guckbar, sondern auch gut? Ja, oder nicht nur gut für meine Kinder, sondern auch, weil ich ihn selber halt gerne gucken will, weil ich finde, dass es eine coole Story ist und auch mich anspricht, mit allen Belangen so. Auch mit, keine Ahnung, Themen, ja, keine Ahnung, ist ja wurscht, kann ja auch Erziehungsthemen oder Kinderthemen sein, ja, also ja. Was ziehe ich daraus?
Aber wie gesagt, die Frage ist ja auch immer noch, funktioniert für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut? Und ich finde halt auch bei Captain Fantastic, das ist halt, es ist viel zu erwachsen, der ganze Film. Also den kann man keinem Kind zeigen, also meiner Meinung nach. Also klar, man, wie du ja schon sagte, sollte man sowieso immer zusammen gucken, aber ich finde halt, Captain Fantastic hat da, ja, die Story ist halt viel zu erwachsen, um die mit einem Kind zu gucken. Wobei, jetzt nochmal, um nochmal auf Kevin zurückzukommen, weil Kevin ja ein bisschen wenig vertreten ist bis jetzt, ist halt schon, ich hatte ja gesagt, dass er jetzt über die Generationen hinaus immer und immer wieder geguckt wird, und du hast halt dann dein Ritual an Weihnachten und es wird Kevin geguckt und das zieht sich durch zig Millionen Haushalte, und da finde ich halt schon, der funktioniert für Kinder und Erwachsene, und selbst wenn die Erwachsenen, während sie Kevin gucken, auf Twitter abhängen und halt darüber schreiben, ach Mensch, wenn Kevin jetzt spielen würde, dann wäre die ganze Geschichte irgendwie nach 2 Minuten beendet, dann ist ja trotzdem noch was, wo man dann halt auch wieder dann Social Media mäßig agiert, und selbst man muss ja nicht dann als Erwachsener gespannt den Film gucken, man hat ihn ja jetzt schon zum 30. Mal gesehen, aber man hat dann halt immer dann jetzt in der heutigen Zeit, wenn man das halt darauf beziehen möchte, dann zum Beispiel Twitter, wo man sich dann austauscht, und am Ende sieht man dann irgendwie eine Teil man ja trotzdem, ja, wir gucken Kevin, und dann hast du dann deinen Neffen, Nichte, die eigenen Kinder dabei, und die erleben das ganz neu und die finden das großartig und toll, und dann funktioniert er für Erwachsene und er funktioniert für die Kinder, und die Kinder werden es halt in die nächste Generation tragen, und Kevin wird so die Jahrzehnte überstehen.
Ja, das glaube ich nicht.
Also ich denke halt, das stimmt natürlich, aber es bezieht sich halt wirklich nur auf die Gruppe, die den als Kind gesehen hat, und schließt damit alle anderen aus, die den nicht als Kind gesehen haben, die dann nicht auf Twitter abhängen und drüber twittern und den Film zum ersten Mal sehen, und für die funktioniert er halt meiner Meinung nach eben nicht. Und das ist schon, wir kennen den Film alle wahrscheinlich, weil wir ihn aus der Kindheit kennen, aber es gibt halt ganz viele Leute, gerade in unserer Generation, und wir sind ja jetzt so die Generation, die, sag ich mal, junge Eltern dann auch ist, die vielleicht noch keinen Fernseher hatten zu dem Zeitpunkt oder nicht alle Programme, oder eben es kam erst später mit VHS und dann erst Blu-ray, DVD kam ja viel später erst. Der Zugang zu diesem Medium ist ja viel später erst gekommen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Leute in unserer Generation, die den Film noch gar nicht gesehen haben. Und für die ist der Film eigentlich nicht mehr wirklich interessant.
Merkwürdige Leute, ich kenne niemanden.
Ja, würde ich auch tatsächlich Lara zustimmen. Und ich muss sagen, ich finde das Argument, dass man einen Film nicht mit vollem Bewusstsein und nur nebenbei gucken kann, es spricht nicht unbedingt für den Film. Also, ich weiß nicht, nur weil es Twitter gibt, ja. Das wünsche ich mir auch bei so vielen Serien und so. Also freue ich mich, dass es Twitter gibt, aber eigentlich macht es ja nicht. Ja, Film macht es deswegen nicht gut. Ja.
Ich klingle an dieser Stelle ab, obwohl mir das Herz blutet, weil ich natürlich begeisterte mit Twitter Film- und Serienpusherin bin. Aber darum geht es ja hier nicht. Wir hatten unterschiedliche Herangehensweisen an die Frage. Bei Anne hatten wir einen Film, der vielleicht eher aus dem Erwachsenen-Genre kommt, aber auch für Kinder funktioniert, nämlich weil er das Thema Trauer aus der Perspektive der Kinder und der Erwachsenen darstellt und dementsprechend verschiedene Identifikationsfiguren in allen Altersklassen bietet und so eben für beide Generationen sozusagen funktionieren kann. Bei Luise hat anders argumentiert, nämlich quasi in der Rückschau, nämlich gezeigt, er funktioniert seit vielen Jahren für Kinder und Erwachsene und weniger darüber argumentiert, warum er für beide funktioniert aus dem Filmischen heraus, sondern einfach mit dem Ergebnis, nämlich, dass wir ihn alle gemeinsam Weihnachten gucken, jedes Jahr wieder oder zumindest alle 2 Jahre und er sich so von Generation zu Generation weitertragen wird und die Erwachsenen ihn aus Nostalgie weitergucken und die Kinder, weil sie sich daran erfreuen, was sie dort eigentlich sehen, was Kevin da eigentlich so tut den ganzen Tag. Und bei Lara hatten wir Paddington, der sowohl für Erwachsene als auch für Kinder jeden Alters funktioniert, so Lara, weil er nicht zu kompliziert und trotzdem spannend ist, weil er ein Slapstick und auch ein Gegenspieler bietet, die ihn für Erwachsene auch interessant machen, weil er Tiefgang und Herz und eine Message mitbringt und trotzdem auch ein Film ist, in dem Kinder sich wohlfühlen und amüsieren. Ja, es gab relativ viel Gegenwind gegen Luise zum zweiten Mal, nämlich, dass er nicht funktioniert, also das Kevin allein zu Hause nicht funktioniert für Erwachsene, die ihn als Kind nicht gesehen haben, auch wenn es vielleicht nicht so viele davon gibt.
Aber schon.
Es gibt sie und dass die sozusagen ausgeschlossen sind und das konnte Luise leider nicht so richtig entkräften, dieses Argument mit Dingen, die diese Erwachsenen dann an dem Film vielleicht noch großartig und spannend finden würden. Deshalb war Kevin allein zu Hause für mich leider raus. Und dann waren wir bei einer Diskussion, wo es ein bisschen darum ging, was wollen wir, also bei Annes Film geht es darum, dass wir den Kindern ziemlich viel mitgeben, aber auch ziemlich viel davon ziemlich schwer zu verarbeiten sein kann. Also wir geben ihnen mit, wie sie sich mit Trauer auseinandersetzen und wir geben ihnen mit, dass es andere Lebenswege gibt als die, die ihnen von ihren Eltern vorgelebt werden. Aber der Kompromiss, der dargestellt wird, ist vielleicht ein bisschen zu einfach und die Szenen aus der Trauer heraus, die es in dem Film gibt, würde man vielleicht, da würde man 8-jährigen Kindern vielleicht auch die Augen zuhalten beim Gucken, so die Argumentation. Und bei Paddington gab es nicht so viel Gegenwind. Also es gab schon ein bisschen Gegenwind, dass es für Erwachsene nicht ganz so spannend ist wie für Kinder. Aber ich habe nicht so richtig rausgehört, warum er für Erwachsene am Ende nicht funktionieren sollte. Und obwohl Anne das mit dem einfachen Kompromiss, finde ich, nochmal ganz gut entkräftet hat damit, dass er trotzdem für Kinder eine gute Botschaft mitbringt, nämlich dass es auch einen Weg zwischen den Extremen sozusagen gibt, geht trotzdem am Ende der Punkt für mich an Lara.
Oh Gott.
Aber also, schöne Wahl.
Ich finde, ich mag natürlich Kevin allein zu Hause total gern, aber
ich
aus
auch, ich liebe Kevin.
Nostalgie-Bonus
Darum,
heraus.
Wer kennt den Kevin nicht?
Und Captain Fantastic
war. Toller Film. Oh, großartig. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich dachte mir vorhin auch, Trauma oder so.
Ja. Du fängst an mit Selbstmord.
Ja. Das finde ich noch gar nicht so schlimmer. Ich finde tatsächlich eher, wie es, das stimmt schon, ist auch eher ein Erwachsenenfilm, sehe ich auch so. Aber die Frage ist, von welcher Seite?
Ja, also ich meine, war ja auch, man kann, wie gesagt, du hast ja vorher so vielleicht manchmal die leichtere Wahl getroffen, jetzt hast du dir mal einen schwereren Film gesucht. Hey. Also das respektiere ich immer sehr hoch, wenn jemand sich schwierige Filme wie Speed Racer oder
Last Dance ist. Was denn?
Ich und fand gescheitert.
Was war denn hier sonst? Einfach Precious? Einfach? Nee.
Matrix war einfach.
Ja, ratet mal, was mein, ich hatte natürlich dazu, hätte ich, meine zweite Idee war, hey, Star Wars ist die Wahl.
Das wäre wahrscheinlich auch schwerer zu entkräften gewesen.
Das stimmt, das wär, ja. Aber ich kann ja, ich meine, ich glaube, ich habe bis jetzt in diesen 1000...
Immer Star Wars
gehabt. Star Wars oder Harry Potter.
Ja, bisher sind wir eine Star Wars-freie Episode. Das gibt es auch nicht so oft bei den Cinematic Smash Brothers. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Kurz zum Zwischenstand. Lara hat schon 2 Punkte und ist damit ziemlich sicher in der Finalrunde.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Und zwischen Anne und Luise geht es jetzt ein bisschen darum, wer noch nachzieht, um in die Blitzfragenrunde zu kommen. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer finalen Frage.
Round 5. Fight.
Ja, dem Feminismus und der feministischen Filmkritik wird ja gerne mal vorgeworfen, sie würden am liebsten alle Männer aus der Popkultur verbannen.
Klar.
Das ist natürlich Quatsch, aber ich habe mir gedacht, für den heutigen Tag tun wir ihnen mal den Gefallen. Und darum lautet meine Frage, welcher Film wäre besser, wenn ausschließlich Frauen mitspielen würden? Und Luise, du darfst beginnen.
Ja, ich habe mich für kein Ohrhasen entschieden. Denn eines der größten Mankos an Keinohasen ist nicht, dass er voller Mario Barth-Klischees ist, man die Gags aus 10 Meter Entfernung riecht, Homophobie und Sexismus gar kein Ausdruck sind, sondern vor allem das limitierte Spiel von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Ich behalte in meinem Film die Grundidee bei, eine respektlose, selbstverliebte Journalistin, welche sich nur für sich und nicht für ihre Mitmenschen interessiert. Und sie kommt halt wegen eines Zwischenfalls Sozialstunden aufgebrummt, muss die halt in der Kita abarbeiten. Und da trifft sie eine Frau, Nora Tschirner, aus ihrem Heimatort. Es gibt gleich wieder Reibungspunkte zwischen den beiden, denn sie haben natürlich komplett unterschiedliche Ansichten. Das liegt daran, dass sie halt die gemeinsame Zeit in einer Kleinstadt verbracht haben. Also daher kennen die sich. Aber anders als in der Schweiger-Variante wird Nora Tschirner hier nicht auf ihr angeblich so widerliches Äußere reduziert. Also allein die Tatsache, dass sie eine Brille trägt und eine Zahnspange hat und auch während des Films misshandelt wird, sondern es entwickelt sich ein Dialogfeuerwerk, welches seinesgleichen sucht. Und meine Meinung ist halt, kluge Dialoge statt Gewalt, Missbrauch und Beleidigung. Und wo bin ich? So fliegen natürlich halt auch dort vor Ort die Fetzen, aber die beiden, je mehr sie zusammenarbeiten, desto mehr wachsen sie halt auch zusammen, lernen sich kennen und es entspinnt sich eine süße Liebesgeschichte. Mit Höhen, Tiefen, neuen Missverständnissen, Herzschmerz und natürlich am Ende, Spoiler, ein Happy End. Und gespielt wird die ehemalige Til Schweiger-Figur bei mir von Marie Bäumer, die diesen Charakter notwendige Tiefe gibt und deren Schauspiel nicht nur aus Geschrei, demselben Gesichtsausdruck und dem dummen Lachen besteht. Denn sie kann diese aufkeimenden Gefühle für die junge Erzieherin überzeugend darstellen. Und genau, also mein Film bekommt dadurch einen klugen Humor, führt sensible Figuren ein und entwickelt sich halt eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die aus typischen Mustern ausbricht und die die deutsche Rom-Com, das deutsche Kino einfach braucht. Nur am Rand, die Figur von Matthias Schweighöfer würde ich mit Caroline Herford besetzen, denn die hat zuletzt in SMS für dich meiner Meinung nach sehr geglänzt und muss nicht mehr neben Elias Mbarek als klischeebehaftete Lehrerin irgendwo auftreten. Ja, und die beiden, also Marie Bäumer und Caroline Herford, haben halt auch eine gewisse Dynamik zueinander. Und es werden aber halt auch Dinge, wie sie sich verhält, also Marie Bäumer, hinterfragt. Und es ist halt ein erwachsenes Thema oder erwachsener, und aber trotzdem klug und witzig und nicht so klischeebehaftet.
Lara?
Ja, mein Film. Der Originalfilm könnte männlicher nicht sein. Der strotzt vor Testosteron. Das ist nämlich 300, die Verfilmung von Frank Millers Graphic Novel oder Comic. Und bei mir würde die Hauptrolle tatsächlich Charlize Theron spielen. Die könnte die Leonida am allerbesten. Und wir kriegen quasi mit dem Film das, was wir nach Wonder Woman alle gewollt haben, nämlich einen Film, in dem Badass Amazonen, in dem Fall sind es halt SpartiatInnen, geile Sachen machen. Also einfach nur den Männern aufs Maul hauen, beziehungsweise den Frauen in dem Fall. Das weiß man, was unter den meisten, also unter den Masken von diesen Unsterblichen, ne, da wissen wir ja gar nicht, was für ein Geschlecht die haben. Deswegen weiß ich nicht, ob wir die austauschen müssten. Aber es ist einfach, man würde einen Haufen cooler Frauen sehen, die zusammenarbeiten, die sich gegenseitig anfeuern, die sich gegenseitig gratulieren, die eine Gemeinschaft bilden, die sich füreinander aufopfern würden, die wirklich zusammen funktionieren. Und dementsprechend auch würde natürlich das stilisiert auch geil aussehen natürlich. Das würde wahrscheinlich dann nicht unbedingt ein Mr. Snyder inszenieren dürfen. Aber wir haben ja auch mit Wonder Woman gesehen, das geht auch anders und trotzdem cool. Und deswegen, also ich, das wäre halt ein Film, der würde auch wirklich Spaß machen und da würde dieser Rollentausch auch einfach nochmal dieses ganze Ding umdrehen, dass man halt, klar, man hätte dann das, was wir in der allerersten Frage hatten, dass Frauen einfach nur in Männerrollen gesteckt werden, aber wenn wir schon so weit gehen und komplette Skripte umschreiben, wie es bei meiner Vorrednerin passiert ist, dann könnte man das natürlich bei 300 auch machen, dann würde die ganzen pseudofaschistoiden Ideen rausschneichen und dann würden die miteinander auch einfach gute Freundinnen sein, Beziehungen haben und nicht diese Maskulinität ausüben, nur halt als Frau, sondern man hätte dann schon auch noch ein bisschen andere Beziehungen. Gleichzeitig bleibt natürlich Königin Gorgo erhalten, die immer noch im Senat voller Frauen coole Reden schwingen darf. Das finde ich auch nicht unwichtig bei dem Film, ihre Rolle. Und dementsprechend hat man so eine schöne Gleichwertigkeit aus Kraft und Emotionalität, Zusammenhalt, Freundschaft und schlau ist sie auch.
Dann Anne.
Mein Film hat noch viel mehr Testosteron als dein Film. Das ist möglich, denn ich habe ein ganzes wunderschönes Franchise genommen, was viel verteidigt wird von auch vielen von meinen männlichen Freunden. Und zwar nehme ich James Bond. Ich mag James Bond nicht aus vielerlei Gründen. Deswegen möchte ich dieses Franchise, wir können einfach irgendeinen Film nehmen, ist auch wurscht, weil sie alle ungefähr gleich aufgebaut sind und gleich funktionieren. Möchte ich gerne mit weiblich komplett besetzen. Was würde passieren, wenn bei James Bond nur Frauen mitspielen würden? Wir hätten trotzdem eine super tolle Geheimagentin, die wahrscheinlich trotz nur weiblicher Präsenz den bösen Menschen auf dieser Welt den Garaus machen will. Und das wahrscheinlich relativ cleverer, smarter, ohne die ganzen chauvinistischen, sexistischen Kackscheiß-Sachen machen muss. Denn, jetzt komme ich zu meinem großen Punkt, was würde mit dem Bond-Girl passieren? Es gäbe kein Bond-Girl. Das würde ich mir sehr wünschen. Also beziehungsweise müsste nochmal neu umschrieben werden. Also ich würde es tatsächlich jetzt nicht ich würde keine lesbische Liebe daraus machen. Ich finde, das funktioniert für mich dann genauso nicht, weil dann einfach nur wieder diese... Also ich möchte keine männlichen Stereotypen über dieses Franchise stülpen. Ich denke, was wäre dann das Bond-Girl? Wäre das dann die beste Freundin von Jane Bond? Wäre das ein Love Interest wegen mir? Aber auf jeden Fall muss dieses Element, diese Figur, dieser Gegenstand, dieses Objekt, das ist eigentlich ein Objekt, das Bond-Girl, es muss für mich verschwinden. Und deswegen möchte ich gern, dass bei James Bond nur noch Frauen mitspielen. Ja.
Dann bitte.
Nur ganz kurze Nachfrage, wie wäre denn die Charakterisierung deiner Jane Bond? Wäre die trotzdem noch analog zu James oder hätte die jetzt auch andere Charakterzüge jetzt so, also, allein von der Einstellung her?
Da es ja einen Haufen James Bonds gibt, denke ich, dass wir da über die Jahre hinweg, wenn wir es jetzt mal retrospektiv sehen würden, einige verschiedene Jane Bonds gesehen hätten. Vielleicht mal diejenige, die eher so die, Verführerin ist, die dann in ihrer Welt voller Frauen, ich möchte nämlich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es schon darum geht, alle, wirklich, also komplett ist ein Film nur mit Frauen zu besetzen, und da heiße Liebesnächte auf in Casablanca lebt, keine Ahnung was. Dann gibt's vielleicht die Jane Bond, die halt ihren Job sehr ernst nimmt und auf jeden Fall den bösen Mädchen dieser Welt den Garaus machen will. Dann gibt's vielleicht die wir gar nicht so sympathisch finden und die, keine Ahnung, dann von der Geheimagentin eher Richtung Assassinen geht und was ist gut und was ist böse. Ich denke aber, ich finde tatsächlich, ich drüber nachgedacht habe, was passiert, wenn da wirklich nur Frauen mitspielen, musste ich selber in meinem Kopf auch, ich komme auch gar nicht von diesen Geschlechterstereotypen tatsächlich so ganz runter. Also da muss man sich ja wirklich so Charaktere überlegen mit Charakterzügen. Ne? Fällt James Bond auch oft schwer, siehe Bond-Girl.
Ja. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist, dass deine Wahl gar nicht so kreativ ist, weil den Film gibt's ja quasi schon, der heißt Atomic Blonde. Und
dementsprechend. Ja, aber deinen Film gibt's ja irgendwie auch schon, ne? Also.
Nö, es gibt der Film Wonder Woman ist ja nicht 300, der ist ja.
Das stimmt, aber du hast so argumentiert, dass er zu einer Art Wonder Woman Film, den wir gerne sehen würden, werden. Und du hast auch gesagt, also ich meine, bei euch beiden habe ich tatsächlich auch trotzdem noch männliche Figuren gesehen, also Männer gesehen, in beiden Filmen. Also
Ich habe nicht einen Mann erwähnt.
Also Lara hatte schon einmal gesagt, so ja, und dann den bösen Männern quasi das umzudrehen und da den Garaus zu machen. Das
ja, aber ich habe mich ja dann korrigiert, weil ich gesagt habe, man weiß nicht, was ich...
Dann ist gut.
Diese Unsterblichen habe ich, muss man geschlechtslos lesen. Ansonsten
das ist okay.
Drehen sie einfach den bösen Frauen den Hals um. Das ist, ich meinte halt, das ist der Film, den wir gerne hätten, aber wir haben ihn ja nicht. Deswegen ist es schon was anderes.
Ja, aber ich finde Atomic Blonde würde ich jetzt tatsächlich...
Ist Geheimagentin. Es gibt eine Beziehung zu einer Frau, die auch eine Agentin ist, also nicht wirklich ein Bond-Girl, sondern eigentlich was Gleichwertiges, nur von der Stellung ein bisschen anders. Nur natürlich spielen da auch Männer mit, das ist natürlich der große Unterschied. Aber diese Rollenumkehr und auch diese Herangehensweise mit anderen Charakterzügen, denn die Hauptfigur aus Atomic Blonde ist natürlich vom Charakter her schon ein bisschen anders als James Bond. Die hat andere Charakterzüge, die geht jetzt nicht da genauso vor, die geht anders vor, die geht vielleicht kalkulierender oder wie auch immer. Und trotzdem, die Kernsache ist für mich sehr, sehr nah dran. Deswegen finde ich halt die Idee, jetzt eine Jane Bond zu machen, einfach auch nicht so total spannend.
Aber es geht ja auch darum, den Film besser zu machen, ne? Welcher Film wäre besser, wenn er nur mit Frauen besetzt wird? Ich habe was gewählt, wo die Fallhöhe relativ, also oder was, keine Ahnung, das kann man halt nur besser machen, also was halt relativ
weil Moneypenny gäbe es ja dann zum Beispiel trotzdem noch und die würde Jane Bond dann trotzdem so ein bisschen ausnutzen und das fände ich jetzt auch nicht so viel besser.
Aber es ist ja schon so, dass also auch bei deinem 300-Beispiel ist ja so, du hast halt dieses absolute Fantasy-Genre versus Action-Geheimagent-Genre, klar. Ich glaube, mir fallen auch neben Wonder Woman trotzdem Filme ein, wo Frauen eine wichtige kämpferische Rolle spielen, die starken Superfrauen, die super sexy, keine Ahnung, gibt's ja auch im Superheldinnen-Genre super viel. Also super nur weil es halt eine ganze Horde ist, weil es 300 Spartanerinnen ist, zählt das nicht.
Das ist genau der Punkt, weil wo es sonst immer nur eine Frau ist, die dann alle Frauen repräsentieren muss, die halt quasi alle guten oder eben auch alle schlechten, je nachdem, ob sie Antagonistin oder Protagonistin ist, verkörpern muss, hätten wir bei 300 halt die Möglichkeit, dass du eine Mannigfaltigkeit an Frauen abbilden kannst. Du kannst jede Art von Frau quasi als
Mannigfaltigkeit. Haben wir einen Tusch?
Jegliche Vielfalt an Charakteren und Eigenschaften und Menschentypen.
Oh nein, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, ich gar keinen Satz mehr.
Also es ist einfach,
aber das können wir doch in jedem Film, weil wir ihn ja nur mit Frauen besetzen. Das haben wir doch jetzt auch die Grundvoraussage. Das kann selbst Luise mit ihren Keinohrhasen-Ding.
Also was ich halt auch so ein bisschen schwierig finde bei dir, habe ich jetzt nur adaptiert, aber dass mir das komplette Skript umschreibt, ich dachte, wir besetzen nur Frauen komplett drum, aber
ihr habt sie wenigstens besetzt. Ich habe nur eine
Frage, ist das schon immer so.
Das war eine Kreativfrage, ich finde.
Das ist die Kreativfrage, da bin ich immer besonders gut drin, Sachen umzuschreiben. Aber ich finde halt aber auch schon bei deinem Film, dann gucken wir halt einfach die erste halbe, dreiviertel Stunde von Wonder Woman und dann hast du ja auch, wie die in Ausbildung sind, wie die zusammenleben, wie die miteinander umgehen. Und klar, ich meine, 300 hat jetzt auch nicht so viel Mehrwert, also das würde die erste Dreiviertelstunde von Wonder Woman dann auch schon reichen und dann haben sie den Angriff und ja, und dann verteidigen sie sich, dann gehen ein paar drauf und wir verlieren hier ein paar Charaktere. Aber
es gibt ja genug, weil es sind 300.
Es sind 300.
Aber Luise, was macht denn deinen Film jetzt besser als einen typischen Freundinnen-Mädchen-Film? Was macht das besser als Bridesmaids, als Mean Girls und ja?
Naja, ich befreie einfach erstmal Deutschland von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.
Ja, aber ich habe die Guten von dem Bond-Girl befreit.
Ja, aber ich befreie Deutschland erstmal davon, damit man da natürlich...
Ich befreie Deutschland.
Damit man da natürlich auch... Habe ich nicht erwähnt, das Mikrofon in der Mitte gewinnt. Nein, aber...
Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, dass dann von einem normalen Frauenfilm... was so als Frauenfilm leider gebrandmarkt wird, aber so ein Freundinnenfilm.
Das war aber noch gut. Ja, aber es ist ja kein Freundinnenfilm, es ist ja eine Liebesgeschichte. Es ist ja eine Liebesgeschichte, zwischen zwei Frauen. Also das ist dann schon die Rolle von Nora Tschirner als auch die von Marie Bäumer, die halt die Rolle des Til Schweigers einnimmt. Und das sind halt welche, die sich erst überhaupt nicht ausstehen können und dann natürlich klassische Geschichte, ach, wir nähern uns an. Und dann entspinnt sich da aber eine Liebesgeschichte draus. Aber eine, in der man sich nicht irgendwie annähern, indem man sich ständig betrügt und irgendwie Beleidigung an den Kopf wirft, sondern es ist halt dann schon... ich habe mir die Freiheit rausgenommen, das ein bisschen umzuschreiben, ein kluger Film und mit einem sensiblen Humor und halt etwas, was es halt so jetzt auch nicht so oft gibt, dass halt zwei starke Frauenfiguren aufeinandertreffen und die dann aber halt eine Liebesgeschichte haben. Aber und ich finde schon, das macht diesen Film Keinohasen bedeutend besser, weil man intelligenter ist.
Ja, also ich meine, dann muss ich tatsächlich sagen, dann hätte ich aber gerne, wenn ich schon Liebesfilm zwischen zwei Frauen hätte, hätte ich dann auch gerne eine Liebesgeschichte, die halbwegs glaubhaft ist, weil ich diese Trope von wir hassen uns und plötzlich lieben wir uns, das funktioniert, hat noch nie für mich funktioniert und das finde ich funktioniert auch nicht, wenn man es mit zwei Frauen aussetzt. Und das würdest du ja nicht ändern, sondern würdest halt hinterher nur sagen, okay, wenn sie sich dann irgendwie ineinander verliebt haben, dann sind sie nicht mehr scheiße zueinander.
Und dann ist auch die Frage, wenn du es mit zwei Frauen besetzt und halt diese Trope, wie Lara sagt, verwendest, funktioniert überhaupt noch für Frauen? Weil Frauen sind ja trotzdem, ich glaube, trotz in deinem Film anders sozialisiert. Frauen verlieben sich, würden sich, glaube ich, so nicht ineinander verlieben, weil dieses Hasselement ist, glaube ich, schon was, das ganz stark Männlein, Weiblein, die passen nicht zusammen, konnotiert ist. Und aber plötzlich merkst du, oh, die passen ja so gut ineinander wie Puzzle. Also ich meine, ich finde, das ist halt schwierig.
Dann. Ja, aber am Ende ist es ja auch immer noch eine Rom-Com für den deutschen Markt, die ich hier entwickelt habe. Und ich weiß nicht, ob das nicht aber jetzt auch schon wieder zu klischeehaft ist, wenn du halt sagst, das passiert so nicht. Das wissen wir nicht. Also so eine Liebesgeschichten kann es überall geben. Also warum nicht auch so?
Ja, aber nein.
Wie gesagt, ich würde mir einfach gerne dann eine glaubwürdigere Liebesgeschichte wünschen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach generell mit Romcoms nicht so viel anfange, weil die immer genau so ablaufen. Und ich hätte gerne einfach mal eine Romcom, also da ist Blau ist eine warme Farbe schon deutlich besser, was das ist auch nicht perfekt. Und hat auch problematische Szenen, gerade so, wenn es dann um die Sexszene geht, weil liegt wieder daran, wenn nicht der Regisseur. Aber die Liebesgeschichte wird halt ganz anders aufgebaut. Und das müsste halt hier auch so sein. Und das wäre dann wahrscheinlich nicht so. Und deswegen wäre der Film dann nicht wirklich viel besser.
Ja, ich will ja aus meinem Genre aber auch überhaupt nicht ausbrechen. Also ich meine, Romcom ist jetzt, die einen mögen es, die anderen nicht. Aber es ist ja nicht deswegen dann gleichzeitig ein schlechter Film. Und ich finde, diese Variante traut sich dann halt auch was. Und das...
Was traut sie sich?
Nein, wie gesagt, mit zwei Frauen in der Hauptrolle, das...
Das haben wir jetzt schon oft gesehen.
Würdest du das jetzt 2018 noch
im deutschen Film?
Das trauen sich ja übrigens dann alle eure Filme.
Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ich bin ja eh nur Frauen.
Also so hoch ist das Risiko da wirklich nicht, finde ich.
Ja, also ich versuche jetzt nochmal mich ein bisschen für meinen Jane-Bond-Franchise stark zu machen. Und zwar... Genau, es ist zwar was es vielleicht schon in Ansätzen so gibt, mit männlichen und weiblichen Charakteren in einem Actionfilm, aber was wir bekommen, ist ja trotzdem ein Actionfilm. Ich glaube, das ist, das ist ja was nicht wegfällt. Also ich würde mir das trotzdem gerne anschauen. Ich würde trotzdem gerne sehen, da gibt es die krasse, böse Superinsel mit der wegen mir super crazy Wissenschaftlerin. Und dann gibt es halt die coole Jane Bond, oder Evelyn Bond, die irgendwie dem Ganzen auf die Spur gekommen ist und super clever und auch noch ganz gut schießen kann und deswegen und ein fliegendes Auto hat. Geil. Und dann geht die dahin und irgendwie hat noch ein paar.
Wie viele James Bond-Filme hast du gesehen?
Zwei. Aber tatsächlich.
Jetzt wird mir einiges klar.
Das macht nichts. Ich muss die alle nicht gesehen haben. Nee, genau, aber trotzdem ist es doch so, dass ich nicht mehr, weil wenn ich mir das anschaue, und ich meine, ich habe bestimmt sogar drei oder vier gesehen, nervt mich dieses Auftauchen dieses Bikini-Mädchens aus dem Wasser. Was halt nur, ich meine, ich habe auch die Definition heute von diesem Bond-Girl nochmal durchgelesen. Und es ist so, dass es tatsächlich ein Love-Interest sein muss. Es muss ein Sidekick, ein Love-Interest sein, ein Objekt der Begierde. So steht es da bei Wikipedia und das kotzt mich an. Und das will ich einfach nicht haben. Das ist nämlich auch ein starkes Argument, glaube ich, für mich, für meinen Film, meine Filmreihe, dass es das nicht gibt. Weil das, glaube ich... findet da keinen Platz und muss nicht sein. Und wir können gerne Bikini-Mädchen sehen, die wunderschön sind und toll am Strand rumhängen, aber die müssen nicht mehr alle an dem Typen im Anzug kleben.
Aber das könnte man beim nächsten James-Bond-Film ja auch einfach machen. Dann hättest du dann lässt man einfach das Bond-Girl weg und dann fehlt dir dein Argument, warum es mit einer Frau so viel besser wäre. Also ja, ich weiß
nur
nicht.
Frauen.
Ja, also ich finde, das nur an dem Bond-Girl festzumachen, ist halt ein bisschen zu wenig. Also da müsste sich dann schon noch ein bisschen mehr tun. Und da fehlen, wie gesagt, fehlen dann nur ein paar kreative Ideen. Also
okay, und was ist jetzt bei 300 so viel kreativer, wenn wir das alles mit Frauen besetzen und mit den Maskenleuten, wo vielleicht Frauen oder geschlechtslose Leute drunter sind, ist doch im Endeffekt dann auch nur ein Fantasy-Action-Film. Mehr ist es doch dann auch nicht.
Die Beziehungen, die diese 300 untereinander führen, das hat man so halt noch gar nicht gesehen. Wenn die halt wirklich die Möglichkeit
haben. Ja, außer halt in der ersten Hälfte von Wonder Woman,
wie du gesagt hast. Also finde ich, da sieht man so viele Beziehungen auch nicht. Da sieht man vor allem Diana und vielleicht noch ihre Mutter und ihre Generälin, das sind drei.
Das heißt also, wir bekommen von dir 300 Stunden Cloud Atlas, weil so viel Zeit bräuchten wir definitiv,
um würd die ich 300 mir anschauen.
Charaktere zu sehen, wie sie miteinander interagieren.
Als Serie, stellt euch das mal vor, 300 mit Frauen besetzt als Serie von den Wachowski-Schwestern, das ist doch die beste Serie der Welt.
Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle ab. Ja, da ist das ja doch noch eine echte Kreativrunde geworden am Ende. Ja, wir hatten wieder ziemlich unterschiedliche Ansätze. Luise hat einen Film gewählt, den sie vor allem von dem schlechten Spiel von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger befreien will, indem sie deren Rollen und auch alle anderen Rollen durch Frauen ersetzt und damit der Geschichte einen anderen Drive gibt, weil der Slogan war kluge Dialoge statt Gewalt, Missbrauch und Beleidigung.
Sehr gut.
Der Film gerade für sein Genre damit aus typischen Mustern ausbrechen würde. Bei Lara hatten wir 300, den Film, den wir bei Wonder Woman gewollt hätten, mit den Spartanerinnen, die zusammenarbeiten, sich gegenseitig anfeuern, gemeinsam als Gruppe funktionieren, nicht in Konkurrenz zueinander stehen müssen an der Stelle. Und der Film würde gut aussehen und Spaß machen. Und Lara hat auch noch den Rollentausch in den Vordergrund gestellt. Also, dass wir hier etwas haben, was typischerweise männlich besetzt ist, was in diesem Film mit Frauen besetzt wäre. Gleiches tat auch Anne bei James Bond, nämlich die Geheimagentin, die wir dann hätten, und die Bösewichtinnen, die als Wissenschaftlerinnen auf ihren Inseln sitzen.
Neuer
und
James Bond.
Ihr ging es vor allem darum, das chauvinistisch-sexistische Element zu entfernen, indem es einerseits kein klassisches Bond-Girl als Objekt mehr gäbe und andererseits eben eine Jane Bond unterwegs sein kann, die verschiedene Rollen einnehmen kann, wie es auch James Bond in seiner langen Karriere zumindest teilweise gemacht hat. So, dann kamen die Gegenargumente. Und ich muss sagen, ich fand ein ziemlich starkes Gegenargument, muss ich leider sagen, Lara, dass es das in der ersten Hälfte von Wonder Woman eigentlich im Prinzip schon gegeben hat. Ich weiß, du hast das gleiche Argument zu Jane Bond und Atomic Blonde gesagt, aber da spielen eben nicht nur Frauen mit. Und ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil wir genau das, was du hervorgehoben hast in deinem Film, nämlich dieses gemeinsam Arbeiten, dieses zusammen als Kollektiv auch funktionieren und trotzdem individuelle Stärken haben und so weiter, genau das ist, was uns in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel von Wonder Woman gezeigt wird, zumindest bis der Typ dazu kommt.
Und ich bleib dabei, es geht eigentlich nur um drei von diesen 300, die da angeblich auftauchen sollen. Aber okay.
Auf jeden Fall war deshalb Wonder Woman für mich ein bisschen raus.
300.
Wonder Woman.
Okay, verstehe.
Nein, 300 war für mich raus. Und jetzt ging es ein bisschen darum, welchen Fokus wollen wir setzen. Also bei Luise gab es vor allem das Gegenargument, was hebt diesen Film eigentlich von anderen Filmen des Genres, die es vielleicht nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern gibt, ab? Und dann, wie die Liebesgeschichte erzählt wird, also so dieses, wenn wir schon eine Liebesgeschichte mit zwei Frauen erzählen, warum muss die dann auch noch nach so einer Trope funktionieren? Und bei Anne hatten wir vor allem den Fokus darauf, dass es um die Ersetzung durch die Frauen geht. Also bei Luise hatte ich bis zum Ende immer stärker das Argument, es geht vor allem darum, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer aus dem Film zu entfernen. Aber man hätte sie auch mit beliebigen anderen Männern, die das besser gemacht hätten, ersetzen können. Und der absolute Mehrwert der reinen Fraueninszenierung ist mir bis zum Ende nicht so hundertprozentig klar geworden. Und deshalb geht der Punkt für mich an Anne.
Gott sei Dank, keine Blitzfragen. Oh. Ich wollte aber die Klingel betätigen.
Oh Gott, nein.
Ja.
Aber ihr habt beide quasi auch Filme genommen, die ihr einfach nicht ausstehen könnt, oder?
Ja.
Also
ja.
Ich habe halt ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu 300. Ich mag ihn irgendwie nämlich auch. Und das,
ein zweischneidiges Pferd.
Ja, ja sehr genau. Gut, sehr ja, gut, genau. Sehr gut.
Ja. Deswegen, ja, konntet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen feuriger argumentieren als ich, weil ich halt mit dem Originalfilm schon mehr anfangen kann.
Aber das ist echt so, weil ich meine, ich habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich mag Franchise und Action-Zeug mag ich. Und das ist halt James Bond. Ich frage mich immer, warum ich das nicht angucken kann. Und das ist halt wirklich deswegen...
Ja, es ist halt der Prototyp des Chauvinismus. Ja. Also.
Liebe Grüße an Christian. Ich mag dich trotzdem. Wir können über Disney-Filme reden. Ja, der mag nämlich James Bond.
Gut, ja, damit es deutete sich schon an. Sie haben es jetzt.
Was? Was? Gar
nicht wahr. Deutete sich in der Diskussion, die gerade in den letzten 2 Minuten stattfand, schon an, dass es damit jetzt Anne und Lara ins Finale geschafft haben. Und diese mich ein bisschen unterstützen darf. Sie darf nämlich heute die Zeit und die Klingel bedienen, damit ich nicht so viel gleichzeitig machen muss. Das ist total super. Und ich werde dich natürlich auch immer anhören, was du so von den.
Ich bin in sowas so
schlecht. Hast. Können wir uns gegenseitig den Punkt?
Genau, wir leiten jetzt erstmal unser Finale ein.
Blitzfragerunde.
Ja, und für alle, die neu dabei sind, nochmal ganz kurz die Erklärung, was jetzt eigentlich passiert. Ich stelle den Kandidatinnen nach und nach bis zu 5 Fragen, die sie noch nicht kennen und auf die sie spontan eine Antwort geben müssen. Wer zuerst antwortet, muss oder darf, je nachdem, bei der Argumentation beginnen und hat 20 Sekunden Zeit dafür. Zweite Person zieht nach und danach hat jede nochmal einen Zeitraum von 10 Sekunden, um zu reagieren. Und im Anschluss versuche ich dann zusammen mit Luise mal wieder die besseren Argumente herauszufischen. Genau, und ihr wisst, die Zeit läuft erst, wenn ihr anfangt zu argumentieren. Also ihr könnt euch gerne die 2-3 Sekunden nehmen, um nochmal kurz nachzudenken.
Helfer.
Gut, dann fangen wir an mit der ersten Blitzfrage. Und die lautet, passend zu unserem heutigen Special, welcher ist der beste Film mit dem Wort Woman oder Girl im Titel?
Wonder Woman.
Ach, verdammt.
Andere Sprachen gehen auch.
Okay, okay. Blackout. Kommt gleich.
Kommt gleich.
Ich hab's schon mal gesagt, mir fällt nichts anderes ein. Ich nehme jetzt einfach Mean Girls.
Mega.
Dann geht's los.
Ja, Wonder Woman ist feministisch, ist eine perfekte Mischung aus Action, Comedy, Fish Out of Water und ist natürlich auch vor allem der allererste seiner Art, der eine Charakterisierung einer weiblichen Heldin schafft, die rund ist, die mehr sein darf als nur ein Typ mit Titten und die eine Charakterzeichnung hat.
Mean Girls. Wir sind in der Schule, wir sehen eine typische, klassische, fiese Mädchenklique und eine Außenseiterin, die neu dazukommt. Warum macht es diesen Film trotz seinem tollen Film von einer Regisseurin inszeniert, nimmt er diese ganzen Klischees total auf die Hucke, heißt das so, keine Ahnung. Genau, spielt damit und zieht sie sarkastisch und ironisch ins Lächerliche, macht was Tolles draus.
Ja, Wonder Woman macht's halt noch viel besser. Du hast, Wonder Woman kann emotional arbeiten, die kann zuschlagen, die kann, ist für ihre Gruppe da, die schafft, darf sich am Ende täuschen und trotzdem gewinnen. Und diese
Ja, also Wonder Woman, die kann das zwar alles, macht das aber ja auch trotzdem aufgrund einer, keine Ahnung, ist dann plötzlich wieder in so einem Liebesding drin und hat halt Superkräfte. Die Mean Girls haben das nicht, da muss sich unsere Protagonistin zurechtfinden. Schule.
Luise, was sagst du?
Vollständiges.
Also, ja, vollständige Gesetze waren nicht drin.
Ach, darum geht's auch nicht.
Es war auch schwer. Ich musste auf die Zeit, ich musste die Klingel und zuhören.
Und anscheinend sollst du auch zuhören, aber das wusstest du
vorher. Ja, das wusste ich tatsächlich vorher. Also ich habe wenig gegen Mean Girls gehört, meine ich, dass da jetzt gar nichts kam. Und Anna hatte ja zumindest in der zweiten Runde dann auch Wonder Woman auch angegriffen, dass es dann am Ende dann doch wieder nur eine Love Story ist und alles, was davor war, irgendwie irrelevant ist. Aber
Lara hat tatsächlich quasi die komplette erste Runde von Anne entkräftet, indem sie gesagt hat, all das, was du da gesagt hast, macht Wonder Woman eigentlich besser. nämlich das mit Klischees spielen und sie anders umsetzen und so weiter. Und dafür fand ich dann Laras erste Runde eigentlich zu stark.
Also die genau, es war noch mein Aber.
Aber die erste Runde zu stark. Also, erster
Gott, Punkt. Ich komme mich nicht mal mehr dran erinnern, wie was überhaupt passiert in diesem blöden
Ja, ich auch nicht. Deswegen ja. konnte ich nichts dagegen sagen.
Aber das ist doch Schwerzi, irgendwas Faye, die mag ich nämlich gern.
Tina Faye. Tina,
ja. Ja, ja. Ich habe zuletzt Fantastic Woman gesehen, den fand ich ganz
cool. Oh ja, den, ja, aber den, oh, ja.
In meinem Kopf war so, wo sind die ganzen Emo-Filme mit Girl the Woman, die ich sonst...
Girl on a Train. Ja.
Wie heißt denn dieser Film mit dem...
Bon Défi.
Mit der ersten Liebe, wie hieß der denn gleich noch?
My Girl.
My Girl.
Ja, My Girl.
Du nimmst My Girl, weißt du?
Wir sind nur Superwoman nur. Supergirl. Hihi, das war Supergirl. Mein Gehirn ist dein Arschloch.
So. Okay, kommen wir zur zweiten Blitzfrage. Nachdem es jetzt 3-2 für Lara steht. Und die zweite lautet, wer ist die beste Woman of Color im Schauspielbusiness?
Janelle Monáe.
Ach, ich nehme, wen nehme ich denn? Oh Gott. Ich nehme ein Evergreen-Urgestein, ich nehme Whoopi Goldberg.
Janelle Monáe hat in dem Film mit den drei Raumfahrtwissenschaftlerinnen eine enorm superstarke erste Performance hingelegt. Die war vorher quasi überhaupt nicht auf dem Schirm und hat damit gleich richtig viel durchgestartet, kann dazu noch super singen und ist eine vielfältige Schauspielerin, die Emotionen darstellen kann wie kaum eine andere.
Also ich muss bei Whoopi Goldberg immer an Die Farbe ist lila denken. Großartige Schauspielleistung, wahnsinnig grandios rübergebracht. Trotzdem ist sie auch eine Frau des Showbusiness. Man sieht sie auch in Star Trek Next Generation und sie ist einfach in der Filmlandschaft sehr präsent. Und die Farbe lila.
Whoopi Goldberg hat fast immer nur Stereotypenrollen gespielt, immer fast die gleichen Typen vor allem und ist daraus kaum rausgebrochen und hat sich auch in ihrer ganzen Schauspielkarriere so gut wie überhaupt nicht weiterentwickelt.
Darf ich einfach passen? die Farbe lila ist trotzdem super. Sorry, Leute. Okay.
Ich würde sagen, dann war es okay. In der Runde ziemlich eindeutig. Ich hätte gedacht, du kommst vielleicht noch mit Mr. Cutty als andere Rolle, die sie gespielt hat, weil das gerade für seine Zeit ein Film ist, der auch Rollenklischees ganz schön...
Ja, ich habe auch gedacht, du schießt dagegen.
Aber ich bin aufgeregt und dann klappt das manchmal nicht.
Vor allem, weil meine Schauspielerin noch so gut wie gar nichts gemacht hat.
Das stimmt, deswegen habe ich sie auch gerade überhaupt nicht im Blick. Aber ich weiß sie auch nicht.
Wen ich als erstes nehmen wollte, aber da fällt mir bis jetzt nicht der Name ein, ist die Schauspielerin aus Black Panther, die First General spielt und in Walking Dead spielt sie Michonne.
Ja,
wie heißt denn diese Schauspielerin?
Die heißt Sonequa Martin. Nein, die andere. Das ist die, genau, das ist die Star Trek.
Auch sehr gut ist, aber Moment. Nicht so gut wie...
Ja, egal.
Wir merken aber, auf jeden Fall,
wir können später
die hätte ich lieber genommen, aber da ist mir der Name nicht eingefallen.
Wir merken auf jeden Fall, es gibt einige coole...
Warum hast du denn nicht dein Precious Girl genommen?
Jetzt lass mich doch in Ruhe hier. Ich arbeite hier unter Druck.
Ja, jedenfalls geht dieser Punkt an Lara und damit könnte jede weitere Blitzfrage schon die letzte Blitzfrage sein.
Ich rechne auch nie damit in die
Jetzt ist der Druck.
Ja, der Druck ist jetzt zu stark.
Zwei. Die nächste Frage bezieht sich auf eine Antwort, die wir in den bisherigen Fragen schon hatten.
Oh.
Und zwar, wer ist die beste weibliche Figur in den Harry Potter Filmen außer Hermine Granger?
Luna Lovegood.
Das ist so fies. Ich hasse dieses Zeug. Ich kann außer Hermine kenne ich noch keinen mit Namen.
Es tut mir leid. Ich war davon ausgegangen.
Okay, ich glaube, mir ist gerade jemand eingefallen. Ich überlege gerade nur. Mache ich es witzig oder mache ich es... Okay, jetzt fällt mir der Name von dieser scheiß Eule nicht ein.
Hedwig,
ich sag Hedwig. Das andere wäre Gonagall oder so ähnlich gewesen, aber.
Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Gut, wir haben Luna Lovegood und Hedwig und Anna darf beginnen.
Luna Lovegood ist die beste weibliche Charakterin, abgesehen von Hermine, weil sie ihr eigenes Ding macht, sie lebt ihre Andersartigkeit, verändert sich nicht, verbiegt sich nicht, findet trotzdem Freunde, bleibt sie selbst und ist einfach auch ein super Badass, kämpft und mit ihren eigenen Mitteln und ist einfach dadurch sehr einzigartig.
Hedwig ist ein Tier, ist eine Eule und hat trotzdem unglaublich viel Charakter. Und er hilft Harry und den anderen an jeder, also immer wenn, also sie hilft einfach total gerne auch und macht das total gut und ist mehr als nur eine Eule, also super, viel mehr kann man davon nicht erwarten und das von jemandem, der so nur wenig Screentime hat wie eine Eule, das finde ich schon super.
Also ich denke, dass eine Eule nicht unbedingt ein Geschlecht hat, nur weil sie einen weiblichen Namen hat. Deswegen würde ich das einfach als Themaverfehlung sehen. Und alles, was du über die Eule gesagt hast, macht Luna Lovegood unter vielen anderen Dingen einfach auch viel mehr.
Luna Lovegood ist halt nur so dieses Sidekick-Mauerblümchen, was halt nie genug im Mittelpunkt steht, meiner Meinung nach. Gerade in den ersten Filmen überhaupt nicht. Und später kriegt sie noch so ein bisschen was, aber sie darf nie wirklich scheinen. Also shining. Wie heißt es? Glänzen.
Shining. Wie ich? Weibliche Charakterin. Was ist eine Charakterin?
Ja. Oh, geil. Aber zu Gonagall hätte ich noch viel weniger sagen können. Ich weiß nur, dass die irgendwie die Schulleiterin ist und das war's.
Ist sie noch? Ah, ja.
No. Ja. Schnitt Lara mit 5 Bier bei mir. Anne, hör auf, über Harry Potter zu reden.
Und nein, das Geilste ist, aber ich weiß, dass die Eule, die Hedwig spielt, ist eine männliche Eule.
Das ist ziemlich cooler Funfact.
Luise, zu welcher Entscheidung werden wir wohl kommen?
Ja, natürlich Hedwig. Nein, also Anne. Anne hat gerade auch besonders in der ersten Runde sehr deutlich die Charakterzüge von Luna klargemacht. Bei Hedwig kam immer nur rüber, hilft. Es ist eine Eule, die hilft. Und es wurde in der zweiten Runde nicht wirklich besser und von daher Anne.
Ja, der Punkt geht an Anne, auch wenn ich mich sehr gefreut hätte, wenn jemand Bellatrix Lestrange gewählt hätte.
Ach stimmt, ja, so heißt
die. Ist mega, ist mir nicht eingefallen.
Aber die ist ja mega. Ich kenne es einfach zu wenig. Ne? Also
hier, da drüben stehen alle Bücher, die kannst du dir mitnehmen und dann noch alle.
Weiter geht es mit Blitzfrage 4 und noch immer ist es eine Matchballfrage für Lara.
Bitte jetzt nicht nochmal sowas.
4-3. Die Frage ist, wer ist Protagonistin bei Titanic, Jack oder Rose?
Hahaha. Rose.
Jack.
Damit war Lara minimal schneller und darf beginnen.
Rose ist diejenige, die die Geschichte erzählt. Das macht sie schon mal erstens zur Protagonistin. Dann ist diejenige, die die Handlung auch vorantreibt. Man sieht es auch viel aus ihrer Perspektive. Wir haben vorher schon bei dem Pitch von Luisa gehört, dass es schon ihre Sachen ist. Sie aktiv sich gegen die Rollenklischees wendet und sie aktiv am Ende auch entscheidet, in welche Richtung es geht.
Nur weil Rose die Geschichte erzählt, macht das sie noch lange nicht zur Protagonistin. Jack ist derjenige, der zeichnet. Jack ist derjenige, der tanzt, der Rose auch zu all diesen Aktivitäten bringt. Sie formt, sie zu der Frau macht, die sie ist, was sie letztendlich auch erzählt. Und was bleibt von Jack hängen? Er ist ein super cooler Künstlertyp, der leider nicht auf die Tür gepasst hat, aber trotzdem cooler ist als Rose.
Jack ist nur ein Plot-Device, nur ein Werkzeug für Rose, um das zu sein, was sie eigentlich schon ist. Er setzt es nur frei, was bei ihr schon vorhanden ist und ist nur deswegen nur ein Werkzeug und hat selber kaum Charakter.
Wie du selbst gerade schon so schön gesagt hast, ohne Jack wäre Rose einfach nicht diejenige, die sie ist. Ich finde nicht, dass es es nur freisetzt. Er ist das Einzige, was Rose antreibt, wie sie ist. Und darum geht's im Film. Um Jack.
Das ist schwer diesmal, oder?
Es geht um die Tür. Die Tür ist die Protagonistin. Die Tür.
Ja, eigentlich ist es die Tür.
Ja.
Oder das Schiff. Ja.
Fun Fact, Titanic war mein absoluter Lieblingsfilm mit 11. Ich habe den 11-mal im Kino oder 10-mal im Kino gesehen. Traurig, aber wahr.
Ja. Dabei war er auch
und
12.
Jetzt, genau, passt auf. Und jetzt kommt's, ich war aber Fan vom Schiff. Alle anderen waren von Leo Fan, ich aber vom Schiff. Ich hatte einen Titanic-Bausatz, Titanic-Buch. Ich weiß komplett, wie alle die Schotten funktionieren.
Geil.
Ja, so.
Ich habe auch ein Titanic-Buch und ich habe so ein 3D-Puzzle von der Titanic. Steht auf meinem DVD-Regal.
Cool. Wow.
Ich mochte den Song.
Aber wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Luise, hast du eine Tendenz?
Also ich fand's wirklich schwer. Mhm. weil sie haben sich gut die Bälle halt auch so hin und her und das probiert es an, den anderen zu entkräftigen und darum bin ich gespannt, was du sagst.
Die Titanic-Expertin kann sich nicht entscheiden.
Nur das Schiff.
Ich hätte gerne, dass Rose die Protagonistin ist, aber ich fand die Tatsache, dass Jack der ist, der sie zu ihren Entscheidungen bringt und es keine Entscheidungen sind, die sie aus freien Stücken getroffen hätte, war das Argument, was mich am Ende zu Jack gebracht hat.
Oh. Und,
Jack warst du, richtig?
Ja, das macht es mega spannend.
Damit kriegt Anna den Punkt und wir haben eine fünfte und entscheidende Blitzfrage.
Ich halte das nicht mehr aus jetzt hier, Leute.
Und die lautet... Oh, welche nehme ich denn jetzt?
Aha.
Die erste oder die zweite?
Wir bräuchten eigentlich einen Videopodcast dazu. Ich glaube, es wäre mega witzig, sich das gerade anzugucken.
Die erste.
Die erste, okay. Was ist die beste Rolle von Ellen Page?
Juno.
Ihre Rolle in Hard Candy.
Oha.
Den ich auch schon mal in dieser Show hier gepitcht habe, übrigens. Sehr spannend. Damit darf Anne beginnen.
Ellen Page als Juno bringt einfach super diese junge Identifikationsfigur als Coming-of-Age-Figur rüber. Sie zeigt sich sowohl stark und cool als auch verletzlich und geht auch über ihre Statur, ihr Aussehen hinaus, nämlich dieses Coole und deswegen ist es einfach ihre beste Rolle, weil halt.
Weil halt ist mir gut auf.
In Hard Candy spielt sie eine Rolle, die für eine Schauspielerin ihren Alters einfach unglaublich krass ist. Also wie sie gleichzeitig dieses Verführerische für diesen Pädophilen drauf hat und dann andersrum dieses krasse, fiese drauf hat, aber auch trotzdem Verletzlichkeit zeigt. Dieses Repertoire an Emotionen, das zeigt sie in diesem Film viel, viel mehr als das, was sie bei Juno schafft.
Ich denke, Repertoire ist nicht alles, auch ein bisschen Herz muss am Ende hängen bleiben und tatsächlich denke ich lieber als Ellen Page an Juno zurück, als an die Ellen Page aus Hard Candy, denn und die Schauspielleistung steht dem nicht nach.
Also Juno könnte tatsächlich auch jede andere in ihrem Alter spielen, denn die Darstellung, die bleibt einfach sehr oberflächlich und stereotyp, gerade wenn man es jetzt mit Lady Bird vergleicht, während Hard Candy, das kann, glaube ich, sonst niemand außer sie.
Du machst vollständige Sätze, ist cool.
Wie war die Frage nochmal ganz genau?
Was ist die beste Rolle von Ellen Page?
Oh.
Haben wir beide so ein Thema.
Wobei, also ich würde bei der Frage schon immer auch mit einfügen, wie gut füllt sie sie aus? Das würde ich schon sagen, gehört dazu, zu der Fragestellung.
Gut, also Anna hatte in der ersten Runde halt was von hohe Identifikation und Facetten gesagt. Aber ich fand alles, was Lara dann danach gesagt hat, viel, viel stärker und also auch eindeutiger, warum sie halt in der Rolle so gut ist und was sie ausmacht und wie stark sie das spielt, halt auch nochmal in Bezug auf ihr Alter, weil da war sie ja auch nochmal jünger als in Juno, also eine noch jüngere Schauspielerin.
Und nochmal die Abgrenzung und zu anderen in dem gleichen Alter, die bei Lara stattgefunden hat und bei Anne nicht. Obwohl man das vielleicht bei Juno auch hätte sagen können.
Also bin ich bei Lara.
Ja, bin ich auch bei Lara.
Ich bin auch bei Lara.
Und damit haben wir eine Siegerin und das ist Lara.
Congratulations.
Oh Mann, ja, das war auch echt die, also am Ende hätte ich gedacht, das machst du jetzt, ich bin raus.
Das war nochmal eine harte
so aufgeholt hattest, okay, ey. Aber Juno war halt, glaube ich, vielleicht nicht die ganz richtige Wahl.
Ist mir niemand eingefallen. Da war ich wieder aufgeregt. Ja. Mit der Harry Potter-Frage hat es mich erfahren.
Ja, genau. Das war halt so deine Homebase.
Also man hätte natürlich über Inception nachdenken können.
Ja, hatte ich auch im Kopf. Fand ich nicht ihre stärkste Rolle, ganz ehrlich. Ja. Auch nicht ihre beste. Die war schon cool, aber ich finde tatsächlich, also Hard Candy habe ich nicht nur gewählt, weil sie gut ist, als Argument, sondern also das war so mit der erste Film, den ich von ihr gesehen habe. Und ich war einfach so weg von ihr. Ich meine, wie alt war die denn da?
Ja, sehr jung.
12, 13?
Ey, und sie hat es geschafft.
Das ist
schon
das beste Kammerspiel geworden in dieser Sendung.
Ja, ja, den Film kann man halt auch echt für so vieles nehmen. Ja. Ne? Ja. Und ja, ich meine, sie hat ja mittlerweile auch viele andere Filme gemacht, aber die waren fast alle nicht mehr so. Ich meine, was man noch hätte machen können, was ein bisschen drangerechnet wäre, ich weiß nicht, ob ihr An American Crime kennt von ihr. Nee. Den solltet ihr mal angucken, weil der ist sehr auf Hard Candy Niveau.
Cool. Hervorragend. Wir beenden die Sendung, wie wir sie begonnen haben, nämlich mit weiteren Filmempfehlungen, die wir rausgehauen haben im Laufe des Abends. Damit sind wir am Ende vom heutigen All-Women-Special, was wir hier hatten. Ich möchte mich natürlich ganz besonders bei meinen drei Smash-Sisters hier bedanken. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Danke dir.
Ja. Sehr gerne. Und erzählt doch kurz nochmal den Hörerinnen, wo sie euch finden, hören oder lesen können, wenn sie nach dieser Folge Lust haben, eure Arbeit weiter zu verfolgen, wovon ich natürlich schwer ausgehe.
Ja, ich werde angeguckt, ja, also fange ich an. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram unter @animation. Genau, ja, von serienjunkies.de wird es ja, immer wieder weiteren lustigen Content geben. Da bin ich manchmal zu hören, manchmal auch nicht. Manchmal hört und sieht man mich auch in anderen Kontexten. Ich mag Filme und Serien und Girl Power.
Luise, wo findet man dich?
Also wie schon gesagt, in den Biergärten in eurer Nähe. Aber sonst natürlich auf Twitter und Instagram, der neue heiße Scheiß, wie wir festgestellt haben, unter @headbrick. Und wenn die liebe Anne mich in die ganzen Serien-Junkies-Videos reinschneidet von den Live-Events.
Das tue ich tatsächlich.
Und Lara, wo findet man dich?
Polygamia und femgeeks.de findet man mich und auf Twitter Acts of Kindness oder @LaraK mit 3A hinten. Und was ist das für ein Biergarten, wo du am liebsten hingehst hier? Ist der in Potsdam oder in Berlin?
Der ist tatsächlich in Berlin. Aha. Und ist im Prenzlauer Berg. Also ich gehe sehr gerne in den Prater.
Ah ja.
Ist okay. Halt, ist zwar so ein großes Ding, auch so ein bisschen Touri-Nap, aber
das gehört dazu.
Es gehört dazu, macht Spaß und man lernt ganz viele tolle, nette Menschen kennen.
Eschenbräu, meine Empfehlung für den besten Biergarten in Berlin, im Wedding.
Wir sind hier heute der neue Empfehlungspodcast. Ja, ich heiße auf Twitter @genderbeitrag und ansonsten könnt ihr mich hören bei den KulturpessimistInnen und in vielen anderen Podcasts. Also ich bin da bei zu vielen unterwegs, um die jetzt alle aufzuzählen. Und neben euch dreien möchte ich noch der lieben Kati Frenzel von der Geschichtenkapsel danken, die Jingles und Intros so hübsch für uns heute neu eingesprochen
hat. Vielen Dank.
Danke, Kati.
Auf dass wir sie noch häufig verwenden würden.
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Falls ihr uns mal sucht oder abonnieren oder unterstützen wollt, ihr findet die Cinematic Smash Brothers auf Spotify, bei iTunes, wo ihr uns natürlich auch gerne den ein oder anderen Stern da lassen dürft. Natürlich auf Patreon, wo ihr die Möglichkeit habt, schon 3 Tage vor allen anderen in den Genuss der brandheißen neuen Folgen zu kommen. Lasst euch das nicht entgehen. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. In der nächsten Folge macht sich unser kleines Franchise dann wieder auf die Reise und es geht in den hohen Norden nach Kiel, wo uns Jan Thiesen zum ersten Nordderby der Cinematic Smash Bros. Einlädt. Den kennen wir ja schon auch als Kandidat aus dem Kiel-Spezial und der ist ja auch zum letzten Deathmatch aus Kiel nach Berlin gereist und jetzt reist der Podcast zu ihm nach Kiel. Das wird super. Ja, damit verabschieden wir uns hier aus Berlin, Potsdam, wie auch immer. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch HörerInnen da draußen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Cinematic Smash Sisters.